Ein neues Jahr beginnt, vieles wird anders, aber eins bleibt gleich, es gibt eine Menge geile Videospiele und die besprechen wir hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk, ja, hier bei Rocket Beans TV. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich zwei geschätzte Kollegen hier heute begrüßen darf. Zum einen haben wir hier Matthias.
Hallo, vielen Dank, frohes Neues.
Frohes Neues Jahr. Und wir haben hier Steffen.
Hallo, frohes Neues Jahr.
Frohes Neues Jahr auch an euch da draußen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht ein bisschen, warum hier diese ungewöhnliche Besetzung, weil eigentlich ist Game Talk ja das Format, auf das zuvorderst mal Ilias und Gregor abonniert sind. Die waren aber so schlau, nicht schon am 2. Januar wieder zur Arbeit zu erscheinen. Deswegen sitzen wir hier. Und ich will es mal vorwegnehmen.
Nicht ganz so schlau.
Das stimmt. Aber ich freue mich drauf, mit euch jetzt hier zu sprechen. Und wir haben ja, glaube ich, auch alle eine Menge gespielt jetzt über die Feiertage. Und das wird natürlich auch einen Teil dieser Sendung heute einnehmen, weil so richtig viel ansonsten passiert natürlich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Also die Branche schläft. Man sieht es auch ein bisschen, finde ich, an den eigenen E-Mail-Postfächern, dass da gar nicht so viel reinkommt an Pressemitteilungen oder Keys oder solchen Sachen. Das ist alles vor Weihnachten rausgefeuert. Ein paar Sachen sind natürlich dennoch passiert im Dezember, die teilweise unfreiwillig für News gesorgt haben. Ich habe dann auch überlegt, besprechen wir heute nochmal zum Beispiel den Insomniac League. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen ältere News eigentlich, weil es so, glaube ich, Anfang der zweiten Dezemberhälfte passiert ist. Ich finde aber, wenn ihr da draußen wissen wollt, welche Spiele von Insomniac in den nächsten Jahren erscheinen, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Ansonsten war das natürlich eine richtig niederträchtige Aktion, die hier passiert ist, eine Erpressung, die auch dazu letzten Endes geführt hat, dass viele private Details von Mitarbeitenden öffentlich wurden und richtig räudige Aktion tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde nicht, dass wir das jetzt hier im Detail nochmal aufschlüsseln müssen oder sollten und darüber sprechen, dass irgendwie 2032 Spiel XY erscheint. Weiß nicht, wie seht ihr das oder habt ihr das überhaupt wahrgenommen? Ist schon ein beispielloser Leak tatsächlich, der da passiert ist.
Also es ist schon krass. Ich muss aber auch sagen, ne, das sind ja alles Planungen, die da irgendwie vorliegen. Man weiß eh nicht, ob das wirklich noch stattfindet oder nicht. Gerade wenn die Planungen so weit in die Zukunft gehen, würde ich jetzt auch auf solche Leaks nicht viel geben, ehrlich gesagt. Und diese Leaks sind ja auch nicht entstanden durch irgendwie den übereifrigen Fan, der irgendwie was gemacht hat, sondern einfach durch knallharte Erpresser, das heißt durch kriminelle Machenschaften. Und das sollte man für ihn nicht einfach nicht unterstützen. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir das so nicht im Detail thematisieren.
Total. Also ganz fiese Nummer. Ich sehe es als gutes Zeichen, dass dann, wenn ich Presseberichterstattung darüber gesehen habe, war dann doch vor allen Dingen eine Verurteilung des Hackangriffs, ja, und was da alles passiert ist, anstatt dass jetzt irgendwie über die Leaks oder die Inhalte berichtet würde. Insofern, das nehme ich als gutes Zeichen daraus mit, aber ansonsten brauchen wir das jetzt nicht groß breitreden, denke ich.
Ja, was ich aber gerne nochmal mit euch besprechen wollen würde, ist was sich im Dezember relativ kurzfristig ergeben hat, ist nämlich was auf den Game Awards angekündigt wurde und dann wenige Tage später schon erschienen ist, der DLC für God of War Ragnarök. Und ich bin noch nicht so richtig viel dazu gekommen, ihn zu spielen. Ich weiß aber, Matthias, du hast Valhalla gespielt und es ist ein Roguelike Add-on quasi für God of War. Wie funktioniert das und würdest du es empfehlen? Ist das cool?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man God of War mag und das Gameplay, also das Kampfsystem mag vor allen Dingen, dann sollte man da auf jeden Fall reinschauen. Also ich meine, es ist sowieso kostenlos. Also wenn man das Spiel gespielt hat und Bock hat, dann nochmal bereit zu spielen, auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich behaupten, für jeden, der das Hauptspiel gespielt hat. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass nach den Geschehnissen des Spiels, auf die wir jetzt nicht näher großartig eingehen und müssen nicht spoilern, bekommt Kratos eine Einladung von einem unbekannten Absender, der ihn nach Valhalla, des Totenreich quasi, oder des Jenseits von dem Pantheon, wo er sich ja die letzte Zeit rumgetrieben hat, einlädt, doch mal vorbeizukommen. Und im Laufe des DLC, man stürzt sich dann halt da so rein, bekommt dann recht bald Unterstützung, also den ersten Run macht man und kommt nicht weit, weil man geflucht ist und so weiter, und dann startet die Story erst so richtig, weil dann kommen die Walküren, weil die sind ja in der Lore für Valhalla zuständig, dass die Leute da hinkommen, und deswegen, die geben dann Unterstützung geben dann quasi so den Hub-Welt. Weil jedes Mal, wenn man rein, man startet quasi jedes Mal in Valhalla rein, bekommt dann kleine Encounter, so klassisch Roguelike-mäßig, und nach jedem Encounter bekommt man auch eine Belohnung, die dann entweder die Waffen erweitert, eine von diesen
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Runenattacken, die man ja auch aus dem Spiel kennt, oder die Stats werden erhöht oder sowas. Nach jedem Encounter. Und nach entwickelt sich das dann noch weiter, dass verschiedene Stufen kommen, die Bereiche verändern sich so ein bisschen. Genau, und jedes Mal, wenn man stirbt, landet man halt wieder vor den Toren von Valhalla, kann dann mit den Valkyren wieder quatschen, kann dann ein paar Vorteile freischalten, die dann übergreifend wirken, also Roguelite-mäßig, dass man für die nächsten Run dann wieder mehr Vorteile hat. Und so spielt man sich da durch. Und das spielt sich wunderbar. Das Kampfsystem von God of War ist ja einfach ein sehr, sehr gutes. Es macht sehr viel Spaß, mit allen drei Waffen da durch die Gegend zu gehen und jeden Run dann sich auf eine andere Waffe zu fokussieren, weil man dann andere Runenattacken bekommt und so. Es ist ja sehr vielseitig, einfach da durchzulaufen. Und plus dazu gibt's halt noch diese geile Story, die halt da fortgeführt wird, weil nicht nur die Story aus dem Spiel so einen kleinen Epilog bekommt, sondern es geht auch nochmal richtig in den Charakter von Kratos und die Psyche. Es gibt einige Callbacks auch zu den alten Spielen. Das heißt, wenn man die ersten gespielt hat, gibt's da auch sehr viel Fanservice und kleinere Nods, kleinere und größere Nods. Deswegen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mich da reinzustürzen.
Cool. Du hast jetzt schon die Story so ein bisschen angesprochen. Du würdest aber schon sagen, man soll das Hauptspiel wahrscheinlich erst durchgespielt haben und jetzt nicht blind in Valhalla reinspringen, weil da einfach Bezüge schon bestehen oder man sich Sachen einfach auch spoilert.
Total, auf jeden Fall. Man sollte die Story schon durchgespielt haben. Doch, ich glaube schon. Also man versteht, glaube ich, auch einige, also wenn man das Spiel vorher gar nicht gespielt hat, dann versteht man kaum etwas, sage ich mal. Und man würde sich auf jeden Fall auch einzelne Sachen spoilen. Sie gehen da jetzt nicht direkt drauf ein auf die Geschehnisse. Also es gibt schon immer wieder so ein, hey, wie ist es jetzt eigentlich da und da mittlerweile?
Ja.
Solche Fragen kommen dann schon vor, aber das sind so Nebengespräche, die man theoretisch auch skippen könnte. Aber ich glaube schon, man sollte die Story durchhaben.
Wie ist es bei dir, Steffen? Ist God of War ein Thema bei dir?
Jetzt machst du den Fass auf. Das Problem ist, also ich habe normalerweise Bock auf Roguelike-Geschichten. Ich habe damals, als God of War rausgekommen ist, mir extra eine Playstation aus der Firma geholt, ich habe jetzt zu Hause keine Playstation, deswegen habe ich mir eine aus der Firma geliehen, dachte mir, God of War, das klingt einfach nach Sachen, wo du Bock drauf hast, grundsätzlich. Ich habe es, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gespielt und habe dann gemerkt, so, es ist irgendwie nichts für mich. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie, normalerweise tickt das alle Boxen, die ich habe. Es ist irgendwie ein cooles Kampfsystem, auf das ich Spaß habe. Es ist schnell und actiongeladen, was normalerweise auch ein Ding ist, an dem ich Spaß habe. Es ist eine coole, mythologische Story. Das finde ich normalerweise auch immer sehr, sehr cool. Aber ich weiß nicht, warum. Entweder war ich nicht in der richtigen Stimmung oder es hat mich einfach, das Kampfsystem hat mich irgendwie nicht richtig reingezogen. Ich habe es dann nach 3-4 Stunden wieder ausgemacht, die Playstation wieder zurückgebaut, habe gesagt, so gut, ist vielleicht nichts für mich.
Das war aber die Version von 2018, meinst du?
Ja, das genau. Erste. Nee, die von 2018 war es, genau. Und das weiß auch nicht genau, warum ich da nicht reingekommen bin. Ich habe, glaube ich, den ersten größeren Kampf gemacht. Und dann war es so, ja, okay. Und jetzt? Deswegen ist God of War irgendwie nicht meins. Ich weiß nicht, warum.
Ja, schade. Also es ist natürlich völlig legitim, aber dann ist vielleicht einfach das Genre nicht so dein. Das
kann sein, ja. Oder vielleicht lag es auch an der Steuerung, weil ich ja normalerweise halt nicht viel mit dem PlayStation-Pad spiele. Und es lag irgendwie vielleicht daran, ich weiß nicht.
Es gibt ja auch für den PC mittlerweile, vielleicht kann man es auch mit Maus und Tastatur spielen. Wahrscheinlich wärst du der erste
Mensch. Ich würde es auch mit dem Xbox-Controller spielen, so ist nicht. Also am PC spiele ich auch mit dem Xbox-Controller die meiste Zeit.
Ah, okay.
Aber es ist ja trotzdem was anderes, ob du einen Xbox-Controller in der Hand hast oder einen PlayStation-Controller. Deswegen, ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht probier's nochmal, aber ne.
Ja. Also PlayStation-Controller gerade hat ja auch die adaptiven Trigger und so weiter. Das ist da schon für optimiert. Aber
ich macht schon echt Spaß. Ich glaube, die hatten wir damals noch nicht.
Naja,
die PS4 2018 gab es da noch nur die PS4.
Ja, genau. Insofern, ja, stimmt. Also, ja.
Das ist
vielleicht
nochmal was Neues.
Ich gucke es mir jetzt nochmal wieder an. Wenn es mal wieder im Sale ist oder so, dann gucke ich es mir vielleicht mal für den PC an. Aber ja, ich habe bisher irgendwie nicht so richtig gute Erfahrungen.
Vor allem musst du dann jetzt 2 Spiele durchspielen, um dann das Roguelike zu spielen. Das ist natürlich ein bisschen hart.
Schon auch wieder, ja.
Boah, zumal Ragnarok auch echt lang war. Also ich weiß, dass ich da richtig lang dran gesessen habe.
Aber es lohnt sich.
Doch nicht. Es lohnt sich, Steffen.
Ja, okay, Steffen, dann dir zuliebe sprechen wir vielleicht mal über ein Spiel, was deinen Vorlieben eher zusagt. Was mich tatsächlich auch sehr interessiert. Ich wollte auch im Dezember reingucken, muss dazu sagen, mein Haupt-PC-System ist ein Steam Deck und da läuft das Spiel leider noch nicht so gut drauf. Auch wenn man, klar, ich kann das anschließen an einen Monitor und dann mit Maus und Tastatur spielen, aber die Performance ist einfach noch nicht so richtig gut. Was mich ein bisschen traurig macht, weil an sich hätte ich mal wieder richtig Bock auf ein Spiel in Siedlermanier und wir sprechen natürlich über Pioneers of Pagonia. Es ist jetzt im Early Access erschienen, Mitte Dezember und du hast schon gespielt. Ich glaube, du hast auch bei Rocket Beans schon was mit Valentin drüber gemacht. Hast du das noch weiter verfolgt jetzt? Spielst du das noch?
Ich habe es noch ein bisschen gespielt jetzt in der Weihnachtspause für alle Leute, die keine Ahnung, was Pioneers of Pagonia ist. Letzten Endes ist es das neue Werk vom Siedlererfinder Volker Wertig. Mit dem durfte ich netterweise auf der Gamescom ein nettes Interview führen. Der war ein super netter Typ, total lässiger, entspannter Kerl. Und nachdem wir ja mit den Siedlern Neue Allianzen den Versuch von Ubisoft gehabt haben, letztes Jahr die Siedler in ein Echtzeitstrategie-Genre zu überführen, wonach niemand gefragt hat, hat Volker Wertig gesagt, er zieht sich auch wirklich komplett aus der Beratungsleistung, die er immer noch gemacht hat, für Blue Byte zurück. Hat sein eigenes Studio gegründet mit dem Namen Envision Entertainment und hat mit einem kleinen Team sich hingesetzt, hat gesagt, so gut, die Siedlermarkt gehört mir zwar nicht mehr, aber dann mache ich halt ein neues Spiel, was ziemlich das gleiche ist wie die Siedler. Ich nenne es Pioneers of Pagonia. Und genau, das ist jetzt im Early Access gerade herausgeschieden. Es gibt noch keine wirklich handfesten Richtungen, wann das tatsächlich Full Release sein soll. Es gibt jetzt eine Roadmap, die geht so bis Mitte 2024. Bis dahin sollen noch Features reingefügt werden. Aber es ist schon in einem guten Zustand, würde ich sagen. Für ein Early Access Spiel ist der Umfang schon relativ gut. Man kriegt schon die meisten der Kernspielelemente mit. Es fehlen halt noch so ein paar Details. Es kommen jetzt neue Gebäude noch dazu, neue Möglichkeiten, Nahrung und sowas zu sammeln. Aber es ist, wenn man die Siedler kennt, ein super klassisches Siedlerspiel. Das heißt, man baut seine kleine Siedlung auf. Man achtet darauf, dass möglichst genau alle Waren, die man so einnimmt, von einem Ort zum anderen transportiert werden und da verbaut werden. Und es fühlt sich aber eher an wie ein Siedler 2 und weniger als ein Siedler 3. Mhm. Weil der Fokus von Pioneers of Pagonia liegt wirklich auf der eigenen Verwaltung der eigenen Gebiete und nicht auf irgendwie Gegner zerstören oder versuchen, die Insel zu erobern oder irgendwie sowas. Sondern es geht wirklich darum, möglichst detailliert die eigene Siedlung zu verwalten. Es ist sogar so, das ist sozusagen das erklärte Ziel gewesen von Envision, und das hat Volker Wertig mir zumindest auf der Gamescom gesagt. Das Ziel ist wirklich, jede einzelne Ressource ist nicht einfach nur eine 1 oder eine 2 in irgendeinem Menü, sondern die liegt irgendwo auf der Karte rum und muss von Punkt A nach Punkt B gebracht werden. Und das ist halt auch das, was Siedler für mich halt ausmacht. Dieses Gewuselige, dieses, ich muss genau gucken, wo ist denn jetzt eigentlich mein fehlender Stein, der hier irgendwo rum, der eigentlich da sein sollte, aber nicht bei der Baustelle ankommt. Dann hält man auf den Stein und sieht, der wird da hinten gerade irgendwo hingebracht, wo er gar nicht hin soll, weil die Leute sich irgendwie verlaufen haben oder so. Und das funktioniert tatsächlich schon sehr, sehr gut bei Pioneers of Pagonia. Es gibt auch wieder die Rückkehr des guten alten Straßensystems. Man muss also Straßen bauen, damit die Leute wissen, wo sie hinlaufen müssen. Die Warenketten sind auch ein bisschen komplexer als in alten Siedlern. Es wird nie so komplex wie bei Anno, wo man ja teilweise 4 oder 5 Waren in einer Kette hat, bis wirklich sozusagen am Ende irgendwas herauskommt. Aber es ist schon ein bisschen komplexer, als dass man wirklich auch so Zwischenschritte hat, dass man teilweise mehrere Gebäude braucht, um von einer Ware zum anderen irgendetwas zu erstellen und am Ende ein Ergebnis rauszubekommen. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und es ist, wie ich eben schon gesagt habe, was so das Kampfsystem in Häkchen angeht, ein bisschen heruntergebrochen, ein bisschen weniger, als man es zum Beispiel noch von Siedler 3 kennt. Es gibt zwar, wenn man nicht gerade den einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, auf der Insel auch verfeindete Stämme. Das sind aber keine vollwertigen Zivilisationen wie die eigenen, sondern das sind so Camps, die auf der Karte entstehen. Ja. Es gibt so Banditen, die halt anfangen, deine eigenen Leute abzustechen. Es gibt Diebe, die klauen dir deine Waren. Es gibt Werwölfe, die entführen deine Leute und machen sie zu Werwölfen, was richtig scheiße ist. Okay. Und es gibt so Schemen, die, glaube ich, die Leute verängstigen oder so. Das heißt, die haben einen negativen Effekt auf dich und deine Einwohner. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, dass die das Gleiche machen wie du, sondern es sind einfach Camps, die sich so ein bisschen, die müssen im Level aufsteigen und du musst die dann irgendwann mit Soldaten halt zerstören. Aber es gibt keine anderen Spieler auf der Map, wenn man so möchte. Ja. Was es noch gibt, ist die sogenannten Pagonia. Das sind die Einwohner der Insel, auf die man neu einsiedelt. Die haben auch andere Siedlungen. Das Ziel des Spiels ist es nicht, die zu besiegen, sondern deren Wünsche zu erfüllen. Die haben immer unterschiedliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel, bring mir bestimmte Waren und handel die mit uns. Und wenn man alle Wünsche dieser Pagonia erfüllt, dann hat man quasi die Karte geschafft und dann ist es quasi durch. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt keinen Story-Modus oder so, zumindest bisher nicht. Er ist auch, glaube ich, nicht geplant in der aktuellen Roadmap. Sondern es ist wirklich so, man wird auf eine Zufallsmap geworfen und man baut einfach ein bisschen. Mhm. Das meinte Volker Wertig auch, die würden sich lieber gerne auf das Core-Gameplay von Siedler konzentrieren und wollen jetzt nicht noch eine große Story rumschreiben, weil das war nie riesiger Teil von die Siedler. So. Und es wird auch keinen PvP-Multiplayer geben. Es wird einen Koop-Modus geben, den sie jetzt schon anfangen mit zu implementieren. Aber keinen Gegeneinander-Spielmodus oder so, weil warum?
Aber findest du das mit der Kampagne persönlich schwierig? Weil ich bin jetzt zum Beispiel schon jemand, wenn ich so ein Spiel anfangen würde, ich würde gerne Kampagne spielen, weil ich denke, dann wird mir progressiv auch das Spiel so ein bisschen näher gebracht. Und ich bin jemand, der da sehr casual Erfahrung hat. Ich habe halt viel, ich habe noch Siedler 1 auf Amiga gespielt und ich kenne noch gut Siedler 2. Und dann später, mir ist das schnell auch zu komplex, solche Warenketten und so. Mhm. Und eine Kampagne ist natürlich immer eine gute Methode, um dich da so ein bisschen ranzuführen und das nach und nach erst komplexer werden zu lassen. Also siehst du das? Wie findest du das, dass es einfach nur so Zufallskarten jetzt sind? Und würdest du dich freuen, wenn das später noch eher so eine Kampagnenstruktur oder sowas in der Art bekommen würde?
Mhm. Ach, schwer zu sagen. Also ich verstehe den Ansatz von Envision, dass sie sagen, wir würden lieber gerne das Ganze ein bisschen sandboxiger aufbauen, weil das ist es im Endeffekt. Das ist eher eine Städtebau-Sandbox, die es aktuell gibt, womit man sich aber das Spiel kann man sich durch die Zufallsmaps sehr genau konfigurieren. Man kann quasi genau sagen, wie viele Gegner möchtest du, wie stark sollen die Gegner sein, was für Arten von Gegnern, wie ist das Terrain aufgebaut, wie viele Ressourcen möchtest du haben und so fort. Also man kann sich den Schwierigkeitsgrad schon so anpassen. Aber aktuell, das ist wie gesagt aber halt im Early Access, ist das Spiel noch nicht so super einsteigerfreundlich. Also es gibt wenig, was einen, wie du eben schon gesagt hast, was dich so wirklich ranführt an das Spiel. Es gibt bisher nur so eine Checkliste, die dir als Tutorial dient, wo du sagst, okay, bau am besten zuerst das. Dann baust du am besten zuerst das und dann baust du das. Aber nichts, was erklärt, warum du das baust und warum du das als erstes bauen solltest. Das heißt, es ist jetzt eher, im Early Access zumindest, eher ein Spiel, wo man sich ein bisschen selbst darum experimentiert, wo man auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad wenig Fehler machen kann, weil man kann sich nicht wie bei Anno in irgendeine Sackgasse manövrieren, dass man plötzlich keine Nahrung mehr hat, alle Leute sterben und dann ist es quasi vorbei. Also es ist kein Hardcore-Survival-Städtebau, wie zum Beispiel bei Banished oder sowas, sondern es ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich und das Spiel möchte eher, dass du Sachen selbst ausprobierst. Und das finde ich okay. Was ich gut finden würde, ist, das hat zum Beispiel Northgard relativ gut gemacht, dass man halt andere Spielmodi irgendwann später mit implementiert, die das Ganze ein bisschen auflockern. Sei es jetzt eine Art Kampagnenmodus, wo man zumindest verschiedene Herausforderungen hat, die hintereinander laufen. Es muss ja keine Story sein oder so, sondern wie du schon gesagt hast, verschiedene Schwierigkeitsgrade, die dann hintereinander abgespielt werden, mehr oder weniger. Oder bei Northgard gibt es zum Beispiel so eine Art Roguelike-Modus, den ich auch sehr spannend fand. Ich glaube aber, dass so wie ich Herrn Volker Wertig verstanden habe, ist es halt wirklich erstmal, konzentrieren Sie erstmal aufs Core-Gameplay und alles, was danach kommt, gucken Sie mal. Ich glaube, die Early Access kam jetzt ja schon relativ gut an, sodass ich schon denke, dass sie auch das Spiel weiterentwickeln werden und nicht einfach sagen werden, bei Release ist durch.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass sie es dann nachgelagert sowas betrachten werden, so eine Art Einstiegsmodus oder eine kleine Kampagne. Mir persönlich fehlt es jetzt aktuell noch nicht, aber ich bin halt auch relativ erfahren, was solche Arten von Spielen angeht. Für Einsteiger könnte es gerade noch ein bisschen zu komplex sein. Ich habe es Colin versucht zu erklären, als wir es hier im Let's Play gespielt haben. Und der hat schon Interesse gezeigt, meinte aber auch so, oh, das ist aber ganz schön viel. Und das ist,
ja, ich, so hatte ist mich, halt leider. Ich hatte mich dafür auch angeboten, weil ich dachte, ach cool, dann kann ich mir das von Steffen zeigen lassen. Ja. Dann hat Colin sich einfach da reingedrängelt. Wie ist denn das bei dir, Matthias? Korrigier mich gerne. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir beide schon mal in einem Game Talk saßen und du hast auch irgendeine Art von Aufbaustrategiespiel vorgestellt. Grundsätzlich ist das schon ein Genre, was dich auch anspricht, oder?
Total. Ich war Riesensiedler-Fan. Ich habe sehr auf Siedler Neue Allianzen hingefiebert und wurde dann ja auch, wie wir alle, sehr, sehr herb enttäuscht. Deswegen, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich finde es ganz lustig, dass einige Sachen, wo du sagst, die Volker Wertig jetzt zu Pioneers Pagonia sagt, ich habe ein Gespräch mit ihm bei der Gamescom vor Corona gehabt, wo er noch bei die Siedler dabei war und er viele dieser Punkte auch angesprochen hat, die alle nicht mehr bei Siedler dabei sind. Also die Waren, die ihr seht, auf jeden Fall. Und das ist dieses eine Warenstück, was du überall verfolgen kannst. Und das ist ja genau das, was wir wollten.
Ja.
Deswegen, ich habe eigentlich total Bock. Nur, glaube ich, fehlt mir auch so Kampagne, irgendwie so ein bisschen was mich bei der Stange hält. So, ich war nie der große, ich mache jetzt einfach eine random Map und guck mal oder so. Und Also es, vom Gameplay her ist es, glaube ich, genau meins. Habe ich mega Bock drauf. Aber ja, irgendwie so ein bisschen was, warum mache ich das Ganze? Und so ein bisschen Progression haben. Nicht, dass ich einfach so eine Map, okay, jetzt habe ich die Map gesteuert, jetzt starte ich wieder von vorne. So ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen, glaube ich, der Progress. Vor allen Dingen, weil ich glaube auch da nicht so viele, korrigiere mich gerne, aber ich glaube, der Aufbau an sich läuft ja schon immer gleich. Ist jetzt nicht, dass du verschiedene, oh, jetzt bin ich in der Eiswelt, da muss ich wesentlich mehr auf Temperaturen und sowas achten oder so.
Nee,
du machst schon immer deinen Förster, deinen Holzfäller, deinen Steinmetz, dann kommen die Bäcker und dann geht's ein bisschen größer und dann hast du es irgendwann geschafft.
Ja, es ist eher so, das fand ich auch sehr interessant im Gespräch mit ihm, er hat halt auf der Gamescom schon gesagt, normalerweise ist es halt so ein urdeutsches Spielegenre eigentlich, aber mittlerweile, dadurch, dass es halt auch diese ganzen Factory-Spiele gibt, wie Factorio, Satisfactory und so weiter, ist das ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, weil letztendlich ist Siedler genau das. Es ist eigentlich ein Spiel, wo du optimierst und alles so weit optimierst, bis alles bis ins Haarkleine perfekt läuft und dann fängst du neu an.
Ja,
und das ist es eigentlich. Ja. Und das muss man mögen, sage ich mal. Das ist nichts, was man irgendwie sofort hat. Und genau, was du auch gesagt hast, es ist nicht so, dass man plötzlich irgendwie, es gibt wenig Progress im Sinne von, man hat jetzt plötzlich neue Gebäude, die man bauen kann, sondern du hast immer den Förster, den Fischer und so weiter. Das hast du halt immer. Es gibt mal Maps, wo du vielleicht ein bisschen mehr auf Weizen setzen kannst und weniger auf Fische und mal ist es andersrum, aber es gibt keinen Progress da, was das angeht, sondern aktuell ist es so, es gibt quasi ein Core-Set an Gebäuden, hast du immer, kannst du immer bauen, fertig und da müssen wir gucken, wie es weiterläuft. Aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt und muss auch sagen, dass ich halt das sehr unterstützenswert finde, dass Volker Wertig einfach gesagt hat, so, ich mache jetzt mal eigene Siedler. Und ein deutsches Produkt, deutsches Spielestudio, da mussten wir uns ja auch dieses Jahr von ein paar verabschieden, letztes Jahr.
Das stimmt.
Deswegen schön, wenn es da neue gibt, die alte Qualitäten wieder aufleben lassen.
Sehr schön, vielen Dank für die Eindrücke. Ich habe auch mal geschaut, was ich gespielt habe. So, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht so aktuelle Sachen wie ihr jetzt dabei. Ich habe mehr so Sachen nachgeholt, die übers Jahr liegen geblieben sind. Was noch so halbwegs in das Muster aktuell fällt, ist, dass ich Alan Wake jetzt fertig gespielt habe. Ich habe das, also keine Sorge, liebe Leute, ich halte das kurz, weil das wurde ja sicherlich schon sehr ausführlich besprochen im Game Talk. Ich habe das mal angefangen, mich hat das damals nicht so abgeholt und jetzt habe ich es noch zu Ende gespielt. Und ich muss sagen, das ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Also ich würde sagen, mir sind da schon sehr, sehr viele Szenen im Gedächtnis geblieben, die irgendwie besonders sind und auch die Art und Weise, wie das Spiel Polygongrafik vermengt mit diesen real gedrehten Szenen. Es ist alles interessant, auch wie schräg teilweise die Alan Wake-Abschnitte sind, also wo man mit ihm spielt. Aber ich würde mich schwer tun, jetzt damit zu sagen, dass das Spiel mir von vorne bis hin richtig viel Spaß gemacht hätte. Weil ich finde, dass es als Actionspiel finde dieses Anleuchten dieser Schattenfiguren, irgendwann fand ich das ein bisschen ermüdend, weil man auch nicht genau wusste, okay, kann ich den jetzt einfach komplett auflösen oder wird der zu einem richtigen Gegner, den ich dann abschießen muss? Und dieses Detektivartige, was wir hier auch ein bisschen sehen an diesem Board, finde ich, hat sich relativ von alleine gespielt. Wenn man keine Lust hatte, da jetzt groß drüber nachzudenken, klickst du halt einfach alle Bilder irgendwie irgendwo hin und das löst sich dann schon irgendwie auf. Also ganz ambivalente Erfahrung. Ich finde schon cool, dass ich es jetzt gespielt habe. Ich bereue das auch auf keinen Fall. Das ist schon wirklich ein super ambitioniertes, aufwendiges, auch langes Spiel vor allem. Aber spielerisch weiß ich nicht. Hätte man beide Facetten irgendwie noch etwas stärker machen können. Also ich meine das gar nicht, um jetzt irgendwie eine edgy Position zu vertreten. Ich weiß, dass ganz viele Leute das Spiel total lieben. Aber bei mir war es eher so, es lebt von seiner Atmosphäre und seiner Besonderheit und seinen inszenatorischen Eigenheiten, die es hat. Und nicht so sehr davon, wie es spielerisch oder wie gut es spielerisch funktioniert. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wahrscheinlich habt ihr hier sogar im Game Talk schon mal euer Fazit dazu abgegeben. Aber
mir geht es tatsächlich genauso. Also ich habe es auch nicht durchgespielt bisher, sondern ich habe es bisher nur angespielt. Und es ist tatsächlich so, das war aber auch beim ersten Teil, finde ich schon, so, dass man Alan Wake halt nicht wegen des Gameplays spielt, sondern trotz des Gameplays. Es ist halt nichts Besonderes, es ist teilweise nervig und langsam, aber dafür ist es halt eine coole Erfahrung, die man irgendwie macht. Es geht so ein bisschen in das hat man letzten Endes ja auch bei Alan Wake 1 eben gehabt. Sobald man so diese geile Inszenierung und diese richtig diepe und coole Story wegnimmt, hat man zum Beispiel bei American Nightmares, dem ersten DLC für, dem zweiten DLC für Alan Wake, schon gemerkt, dass das Gameplay an sich halt nicht viel trägt. Es braucht halt schon diese Inszenierung, damit es halt cool ist. Und das können sie halt wirklich sehr, sehr gut. Ich muss aber allerdings nochmal negativ hervorheben, dass mein YouTube-Short-Algorithmus komplett kaputt ist von Alan Wake. Oh. Weil ich die ganze Zeit diese Tanzvideos von Sam Lake und von dem Alan Wake-Darsteller habe, wie sie zu Old Gods of Asgard tanzen. Ich krieg's aus meinem Kopf und ist in meinem Algorithmus nicht mehr raus. Es ist ständig da. Hilfe, Leute. Schickt mir irgendwie einen anderen Ohrwurm. Ich krieg's nicht mehr raus.
Ah, da kommen bestimmt noch neue im neuen Jahr.
Du hast eben schon mal gesagt, den American Nightmare DLC von Teil 1. Bei Teil 2 wird ja auch DLC kommen. Ihr habt eben schon vielleicht im Hintergrund gesehen, es gibt ja jetzt schon ein Update, es gibt ein New Game Plus und sowas jetzt schon, wo auch nochmal ein anderes Ende tatsächlich dann auch drin ist, was mehr offene Fragen auflöst, die man vielleicht noch hatte. Weil bei mir war es auch so, habe ich nicht mehr so versucht, die Story in Gänze zu verstehen, sondern ich wusste, okay, wenn du gleich durch bist, dann guckst du nochmal Wikipedia und liest dir nochmal das Plot-Summary durch, weil das Spiel möchte, glaube ich, auch nicht so in Gänze verstanden werden. Das sperrt sich da schon ein bisschen gegen und macht vieles natürlich auch sehr geheimnisvoll. Wie war das bei dir, Matthias? War es unter deinen Top 5 letztes Jahr?
Null. Das habe ich hier aber auch schon im Game erzählt. Ich habe bis jetzt noch kein Remedy-Spiel gespielt, in der Tat. Das ist mir letztens aufgefallen.
Oh, krass.
Okay. Also ich habe einige auf der Bucketlist und Alan Wake auch ewig lange vor mir hergeschoben. Ich hatte schon, aber mein PC war nicht gut genug und deswegen war dann immer so, ja, mache ich dann irgendwann mal und dann irgendwann Control und ich will es mal spielen und Alan Wake 2, so ja. Ja, irgendwie schon, aber bis jetzt nicht die Muße.
Du hast auch kein anderes Remedy-Spiel gespielt?
Ich glaube nicht. Ich habe letztens noch mal die Liste durchgegangen und nee.
Also du magst kein God of War und du hast noch nie ein Remedy-Spiel.
Interessant, ja.
Richtige Weirdos heute eingeladen für die Aufzeichnung.
Ja, sonst sitzt ja immer nur Elias und Gregor hier, die ziemlich den gleichen Spielegeschmack haben.
Ja, und Gregor spielt überhaupt keine weirden Spiele.
Nein, überhaupt nicht. Stimmt, kein bisschen.
Ja, aber würdest du dich jetzt reizen, es nochmal nachzuholen, nach dem, was du bisher fragmentarisch darüber erfahren hast?
Mittlerweile mehr. Also im Vorfeld hatte ich es irgendwie ein bisschen overhyped im Gefühl. Also im Gefühl waren so alle, oh mein Gott, Alan Wake 2 kommt, das wird ja so krass. Und dann kam es raus und so. Mittlerweile wird lang genug drüber geredet, dass ich denke, okay, da ist auch was Nachhaltiges drin. Es ist nicht nur dieser eine Hype. Control hatte ich schon lange auf der Liste, habe bis jetzt noch nicht den Zeitpunkt gefunden. Und viele Leute sagten jetzt, du solltest Control spielen, bevor du Alan Wake 2 spielst. Deswegen, ich habe schon Interesse dran, das nachzuholen.
Ja.
Ich weiß bloß echt nicht, wann ich dazu komme.
Ja, die haben so ein krasses Extended Universe auch. Es gibt wahnsinnig viele Bezüge zwischen Control und Alan Wake. Control fand ich damals, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, ich habe das als sehr kalt empfunden. Das war ein Spiel, das nicht sehr einladend war, so von den Charakteren her, von der ganzen Stimmung. Habe ich auch nicht ganz durchgespielt, leider. Fand ich spielerisch tatsächlich, aber also die Action war besser als bei Alan Wake tatsächlich.
Stimmt, ich habe es auch nur angespielt.
Ja, vielleicht spiel lieber Control dann nochmal irgendwann. Ja. Kommen wir doch nochmal zu einem Spiel, was du gespielt hast. Ich überlasse es dir selbst, den Namen auszusprechen, weil ich mich da nicht so richtig rantraue. Ich bin sicher, wie du das machen wirst. Und das ist auch ein Titel, der noch ganz aktuell ist. Und ich kannte ihn vorher gar nicht. Erzähl mal, um was es geht. Es geht um es ist im Wesentlichen ein Kochspiel.
Achso, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich meine, es heißt Cuisinier.
Mhm.
Würde ich es aussprechen. Mhm. Es ist basically ein Kochspiel. So ein kleines, ziemlich unaufgeregtes Ding, ist jetzt auch nicht mega neues Gameplay in dem Sinne. Es ist halt, wer Moonlighter gespielt hat, das ist so in die Richtung, nur hat man halt keinen Itemshop, wo man die Items verkauft, sondern man hat ein Restaurant, was man nach und nach erweitert und dort Dinge zubereiten kann. Guck mal, der Trailer passt perfekt zu dem, was ich erzähle. man kann sich halt entscheiden, ob man einen Tag lang quasi das Restaurant aufmacht und Leute bekocht und dann kommen Gäste und dann gibt's auch Mittagszeit, Ansturm und so, das Gameplay, wobei das sehr rudimentär ist.
Mhm.
Oder man entscheidet sich halt und geht Zutaten farmen, wobei die Zutaten halt alle lebende Monster sind. Und man hat dann noch so ein bisschen RPG-Effekte, Aspekte. Also man levelt seine Waffen auch auf mit verschiedenen Effekten. Die Küche wird nach und nach erweitert. Man braucht verschiedene Zubereitungsstationen, die dann auch abgegradet werden müssen, um kompliziertere und komplexere Rezepte zu machen. Es gibt so Bossgegner. Die Bereiche sind halt Rogue-mäßig, also immer prozedural generiert, neu. Man weiß, jedes Mal, wenn man hingeht, neue Bereiche. Je tiefer man in die Bereiche kommt, desto besser werden natürlich die Gegenstände und Zutaten, die man da so findet. Also es ist alles nichts weltbewegend Neues, würde ich sagen. Mhm. Das hat man alles schon mal irgendwo gesehen. Ist jetzt auch nicht das beste Kampf-Gameplay oder so, aber es ist schon so komplex genug. Man findet genügend Sachen, dass es echt Spaß macht, sich da reinzufuchsen. Ich hatte auch echt Spaß, jeden Tag mein Restaurant da aufzumachen und die ganzen Rezepte und dann neue Kunden. Das wird auch mit der Zeit immer komplexer, weil dann irgendwann später kommen dann noch adlige Gäste, die erwarten, dass sie bedient werden, anstatt sich das Essen selber abzuholen. Mhm. Dann gibt's dann irgendwann Leute, die wollen einfach gehen, ohne zu bezahlen. Die muss man dann noch aufhalten. Also es steigert sich dann irgendwann so in Komplexität. und es war einfach sehr charmant. Ich finde den Grafikstil auch sehr schön. Das ließ sich echt sehr schön runterspielen. Also ja.
Du hast es auf dem PC jetzt gespielt, die Steam-Version.
Genau, auf Steam.
Und glaubt ihr, dass das ein bisschen so ein Trendthema jetzt wird, dass du irgendwie Spielgenre XY nimmst und dazu kommt immer noch, du musst auch noch ein Restaurant führen in diesem Spiel? Weil das ist so natürlich,
Dave the Diver.
Ja, genau. Dave the Diver hat das jetzt etabliert, dass das immer noch dran geflanscht wird an so ein Spiel. Weil also ohne, wenn jetzt dieser Faktor da nicht drin wäre, wäre das ja wahrscheinlich auch ein relativ wenig bemerkenswertes Spiel, wenn dieser Aspekt da nicht auftauchen würde. Ist das was, das ist wahrscheinlich eher so ein Low-Price-Spiel, würde ich jetzt mal sagen,
ja,
oder?
Ja, ich denke auch. Ich weiß gerade gar nicht, wie teuer es ist. Mhm. Aber ja, es wird nicht übertrieben teuer sein. Es ist auch nichts, wie gesagt, es ist nichts Weltbewegendes. Es gibt eine Story dahinter. Oh ja, die Eltern haben sich verschuldet und deswegen muss ich das Restaurant neu aufmachen, um die Schulden abzubezahlen. Auch alles schon gewesen. Das erste Spiel dieser Art, was ich gespielt hatte, war damals Racketeer. Mhm. Erinnert mich sehr stark daran, weil es auch vom Grafikstil her ist. Da ist halt wieder der Item-Shop, aber auch da muss man Schulden abbezahlen und nach das Geld verdienen. Deswegen ist es jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es auf den Dave the Diver-Trend aufgesprungen ist, sondern ich glaube schon, dass sie da irgendwie gesagt haben, wir machen da was Nettes, Sympathisches, unser Grafikstil. Ich glaube, ist so mehr ein cozy Game, wobei dafür das Kampf-Gameplay wahrscheinlich dann doch wieder zu komplex ist und zu schwer. Aber es ist auch die Aspekte, sich das Restaurant einzurichten und neue Möbel zu nehmen und so weiter. Das ist da auch alles mit drin. Also es macht so sehr viele Fässer auf, bedient die auch alle ausreichend, aber nichts, wo du jetzt sagst, okay, da muss ich jetzt krass tief rein. Das ist so was Schönes, cozy für zwischendurch, würde ich sagen.
Das finde ich aber an sich auch immer ganz nett, weil letzten Endes hast du es ja halt dann wirklich so, dass wenn du solche Spiele hast, die teilweise einen Gameplay-Loop haben, wie zum Beispiel nur so Roguelike-Elemente, wenn die sich halt zu sehr abnutzen, dann brauchst du ja immer noch was, was du dich irgendwie ablenken kannst. Deswegen finde ich solche Spiele wie eben auch Moonlighter und so weiter sehr, sehr gut, weil du dann immer diese Ablenkung hast. Du hast immer, ne, also nur das Fischen-Gameplay von Dave the Diver wäre nicht so toll gewesen, dass es fast mein Game of the Year gewesen wäre. aber die Kombination aus beiden ist halt so toll. Das Einzige, was mich bei diesen Spielen immer stört, ist, man hat dann immer so viel Hunger. Wenn man sich jetzt anguckt. Das darf man wirklich nicht hungrig spielen, diese Spiele, weil sonst denkt man sich so, oh, jetzt will ich unbedingt noch Sushi haben. Ah, Gott, bestelle ich mir kurz was für 50 Euro oder so.
Das ist auch total, wie du sagst, das ist ganz lustig, weil die einzigen wirklichen Belohnungen, die du für ganze Nebenaufgaben hast, sind immer neue Rezepte. Mhm. Und das ist die letztendlich ist ja egal, was du kochst und die Mechaniken unterscheiden sich da auch nur marginal, aber wenn du da irgendwie mit einem redest und sagst, oh, kannst du mir bitte die und die Zutaten besorgen, würdest du ja eigentlich sagen, okay, warum soll ich dem jetzt 10 Mehl besorgen? Ist doch egal, aber dann sagt er dir, dafür kriegst du auch diese geilen Shashu-Rahmen-Rezepte. Und denkst so, okay, eigentlich habe ich da Bock drauf.
Das Einzige, was dann immer nervig ist, ist, den ganzen Gästen hinterher zu laufen, die noch was zu essen haben wollen oder so. Das, aber gut, kannst du denn, also verwaltest du alleine dein Restaurant oder kannst du komplett auch Leute einstellen?
Also bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, mache ich das noch komplett alleine. Okay. Da gehe ich dann zur Kochstation, also die Gäste kommen rein, setzen sich hin, suchen sich was aus und dann kommt die Sprechblase und dann muss ich nur bei der Kochstation klicken, das jetzt zubereiten. Okay. Also mehr ist es erstmal nicht. Und dann muss man sie irgendwann abkassieren. Wie gesagt, es wird dann irgendwann komplexer, wenn dein Restaurant größer wird und du die Stufen aufsteigst und bessere Rezepte machst. Aber bis jetzt mache ich noch alles alleine.
Okay.
Da ist noch Handarbeit.
Sehr gut. Hast du auf dem Steam Deck oder auf dem stationären PC?
Auf stationären PC. Ah, könnte, aber auch könnte ich mir gut fürs Steam Deck vorstellen.
Mhm. Du hast ja, glaube ich, über die Feiertage auf Steam Deck gespielt. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was du vor allem auf diesem Steam Deck gespielt hast. Vorher hat Steffen uns noch ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, im PC-Bereich durchaus eine verhältnismäßig große Nummer gerade ist. Also korrigiere mich da gerne. Es geht um Ready or Not. Da weiß ich verhältnismäßig wenig drüber. Deswegen darfst du, Steffen, uns gerne ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat.
Ich bringe quasi das genaue Kontrastprogramm mit zu dem Cozy Game, was wir gerade eben hatten. Von einem lustigen kleinen Restaurantspiel hin zu einem knallharten, sehr atmosphärischen Taktik-Shooter. Ready or Not ist eine, ich nenne es mal SWAT-Simulation. Das bedeutet, man spielt einen Officer von einem fiktiven Polizeieinheit, eines Special Weapon and Tactics Team, also des Teams, was immer gerufen wird, wenn alles andere schief geht, bei Geiselnahmen, Bombenentschärfungen und so weiter. Und das Ganze war jetzt schon seit 2 Jahren im Early Access. Man konnte es jetzt also jetzt 2 Jahre lang im Early Access spielen. Und dann kam, glaube ich, zu den zum Summer Game Fest oder zu den Game Awards kam dann plötzlich die Nachricht, ach übrigens, Ready or Not 1.0 ist da, Dezember. Und wir alle so, was? Moment mal, das kommt jetzt schon in 1.0-Version. Und die ist jetzt seit Mitte Dezember draußen, die 1.0-Version. Und sie ist sehr, sehr gut geworden. Vor allem für alle Leute, die 2005 SWAT 4 gespielt haben. Weil letzten Endes ist es genau das. Es ist die Weiterführung dessen, was SWAT damals auf den PC gebracht hat, nämlich ein sehr realistischer, sehr atmosphärischer Taktik-Shooter, wo es wirklich darum geht, nicht nur durch ein Level zu gehen und möglichst alles abzuballern, was geht, sondern sich taktisch durch die einzelnen Level zu bewegen. Man hat auch immer ein Team aus bis zu 4 KI-Kameraden dabei, die man halt entsprechend steuern und lenken kann. Und das heißt, man muss sich erst eine Taktik zurechtlegen, man muss überlegen, wie geht man jetzt bestimmte Dinge an, wie gehe ich jetzt in bestimmte Räume rein. Es gibt verschiedene Situationen, die man eben lösen muss, von einem Überfall auf einer Tankstelle über einen Menschenhändlerring, den man auffliegen lassen muss, bis hin zu wild gewordenen Ex-Armeesoldaten, die versuchen, den Gouverneur zu entführen. Und was das Spiel so interessant macht, ist eben, dass man nicht einfach nur in so eine Map reingeht und alle Leute umbringen muss, sondern es geht darum, am Ende jeder Map hast du immer eine Bewertung, die du bekommst, und du kriegst eine bessere Bewertung, je mehr Leute du lebend festgenommen hast. Es geht darum, du darfst nicht einfach wildballernd da reinlaufen, sondern es geht darum, okay, wie löse ich jetzt bestimmte Situationen, die für mich als Person, als Spieler gefährlich sein könnten. Ich muss aber mich an meine Rules of Engagement, also an meine Regeln quasi als Polizist halten. Ich darf nicht einfach auf jemanden schießen, nur weil er eine Pistole in der Hand hat. Ich darf erst auf den schießen, wenn der auf mich schießt oder er die Waffe zumindest in meine Richtung hält. Vorher darf ich halt nicht auf den schießen. Und das ist sehr, sehr interessant. Und was das Spiel halt sehr, sehr gut macht, das sieht man jetzt hier auch so ein bisschen zumindest im Trailer, ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist unfassbar dicht. Es ist unglaublich, was für ein krass seltsames Gefühl man hat, wenn man mit seinem Team in ein Versteck von einem Prepper reingeht, wo man weiß, okay, der hat irgendwie Waffen gehortet. Man weiß eigentlich nie, was gerade abgeht. Und das Erste, was man sieht, ist, wenn man unter einer Tür hindurchguckt mit so einem Spiegel, der hat eine Granate irgendwie an den Türrahmen angebracht und du musst die erstmal entschärfen, bevor du durch die Tür reingehst. Okay. Das ist absolut abgefahren. Also es ist unglaublich krass, wie dicht diese Atmosphäre ist. Sie balancieren sehr, 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 sehr stark an der Grenze zwischen, die Atmosphäre ist super realistisch und super dicht. Es gibt so ein paar Missionen, wo es dann doch ein bisschen übertrieben wird, wo dann auch ein paar zu viele Leichen irgendwie in den Gängen rumliegen und man sich irgendwie denkt so, hä? Okay. Aber im Allgemeinen ist es wirklich, gefühlt sich das alles sehr, sehr realistisch an. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nie Teil einer SWAT-Einheit war. Aber theoretisch fühlt sich das alles realistisch an. Und man bekommt auch vor jeder Mission, die man hat, ein Briefing, wo genau erzählt wird, was geht denn da gerade ab eigentlich auf der Karte, in die man sich befindet. Was aber nicht heißt, dass man gleich alle Informationen bekommt, die wichtig sind. Es gibt zum Beispiel eine Map, die ist relativ früh in der Kampagne, wo man gerufen wird zu einem Streamer. Und der wird halt gespottet. Und man selbst ist halt die SWAT-Einheit, die den spottet. Das weiß man aber am Anfang nicht. Die Information, die man bekommt, ist irgendwie, hey, da ist irgendwie eine Geiselnahme bei dem Typen und da soll man dann reingehen. Es gibt dann noch ein paar andere Dinge, die plötzlich auf der Karte passieren, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist super interessant und super, super spannend. Es gibt für den Singleplayer 2 verschiedene Modi, die man spielen kann. Man kann entweder einfach so die Level hintereinander durchspielen sozusagen. Es gibt aber auch den sogenannten Commander-Modus, wo man noch so ein Verwaltungselement dazwischen hat, indem man seine 4 anderen KI-Kameraden zusammenstellt. Die leveln dann auch auf, die kriegen unterschiedliche Fähigkeiten, je nachdem, wie lange sie dabei sind und wie viele Missionen sie erfolgreich abgeschlossen haben. Allerdings werden die auch gestresst im Laufe der Zeit. Weil natürlich, wenn irgendwie Sachen schiefgehen, wenn die verletzt werden, wenn sie sehen, wie Leute sterben, dann werden die eben gestresst und performen dann in späteren Leveln, wenn man sie trotzdem mitnimmt, eben schlechter. Man muss sie dann zum Psychologen schicken, damit die wieder entspannt werden, damit die wieder einsatzfähig sind. Und das ist sehr, sehr interessant, weil es dem Ganzen nochmal eine andere Maßgabe gibt und eine andere Ebene. Das Problem ist nur, wenn man eine Mission nicht schafft, dann kann es sein, dass das ganze Team plötzlich super gestresst ist und man hat dann nur noch gestresste Leute in seinem Team und denkt sich so, was mache ich denn jetzt? Dann bleibt es einem nichts anderes übrig, als die Leute einfach nacheinander rauszuwerfen und durch neue Rekruten zu ersetzen. Das fühlt sich ein bisschen falsch an. Aber es ist eh ein Spiel, was man im Singleplayer spielen kann, was aber wirklich glänzt, wenn man es im Multiplayer spielt. Weil die Singleplayer-KI ist gut. Wir sehen hier auch gerade für alle Leute, die das VOD gucken, einen neuen Trailer, wo sie die Singleplayer-KI noch mal ein bisschen besser anpassen und neue Möglichkeiten geben, dass die agieren. Die sind also nicht dumm, aber man muss denen schon sehr detailliert genau alles sagen, was sie tun sollen. Und das ist so ein bisschen mein Problem gewesen. Mhm. Weil es schon zu Situationen gekommen ist, wo ich sie in ein Hotelzimmer reinlaufen lassen habe und sie sind dann weiter reingelaufen, obwohl ich wusste, dass schon tief in dem Raum halt Gegner sitzen. Und das war ein bisschen nervig und mit echten Spielern hat man es natürlich nicht. Ne? Da hat man dann also viel höhere Chancen, dass man auch taktisch vorgehen kann. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Und im Multiplayer ist das wirklich extrem gut und sehr, sehr atmosphärisch. Die Grafik sieht auch fantastisch aus, die Lichtstimmungen sind extrem gut getroffen. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes und fühlt sich eben an wie so der geistige Nachfolger von einem SWAT 4. Also für alle Leute, die SWAT 4 damals geliebt haben, die werden mit Ready or Not sofort warm werden. Das ist quasi das, was SWAT 4 damals gemacht hat, aber intelligent weitergearbeitet und weitergedacht in das heutige Setting.
Sozusagen. Es ist jetzt aber nur Shooter-Gameplay, weil du sagst, man soll die Leute möglichst ohne Waffengewalt verhaften. Mhm. Es gibt da jetzt nicht noch irgendwie Dialoge oder runterquatschen oder sowas.
Nee, das gibt's nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist die Leute anschreien. Ist sozusagen die Kernmechanik, aber man muss halt schon überlegen, wie man mit Leuten umgeht. Es gibt halt Möglichkeiten, wie du kannst eine Paintball-Waffe mitnehmen, wo halt Pfefferkugeln drin sind und so. Also du kannst auch mit nicht tödlichen Waffen arbeiten. Das geht am Anfang noch relativ einfach, wenn sich irgendwelche Teenager irgendwo verschanzt haben mit Schreckschusswaffen. Aber wenn du dann zu irgendwelchen Ex-Militärs kommst, die lassen sich davon auch nicht mehr beeindrucken oder zu irgendwelchen Meth-Junkies, die mit dem Messer auf dich zugewankt kommen. Da musst du halt dir überlegen, was machst du jetzt? Wirfst du Blendgranaten? Versuchst du die Leute irgendwie niederzuschreien? Nimmst du einen Taser oder so? Und das ist eigentlich ganz gut. Aber gerade in den späteren Leveln musst du halt mit den scharfen Waffen arbeiten, weil dann irgendwelche hochgezüchteten Ex-Militärs dir entgegenlaufen und dann hilft da auch kein Taser mehr.
Nach dem Motto. Wie ist das denn? Wir haben ja viel den Umgang eben mit den KI-Soldaten da auch gesehen. Befehligt man dann immer das ganze Squad oder kannst du auch wirklich den Leuten einzeln sagen, du machst jetzt das und du machst das oder muss man das sogar? Weil ich hatte das Gefühl, das sieht jetzt auch nach viel Micromanagement dann aus, was man macht. Und ich habe fast zwischendurch mal gedacht, könnte im Grunde auch so ein Spiel von Mimimi-Games sein, nur halt aus einer anderen Perspektive, weil du halt so sagst, okay, du läufst jetzt dahin und du läufst dahin und schießt dann dahin und so. Würdest du sagen, das spielt sich überhaupt wie eine Art von Actionspiel oder ist es schon viel Management und einzelne Züge bestimmen und dann laufen die Leute los?
Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei Rainbow Six Raven Shield damals, dass man vorher sich einen genauen Plan machen kann und sagen kann, okay, Team 1 geht da lang, Team 2 geht da lang und zu den und den Zeitpunkten passiert das und das. Ja. Das geht nicht.
Okay.
Es gibt zwar immer eine grobe Karte, die man bekommt, teilweise ist es aber auch einfach nur eine Zeichnung auf einem Blatt Papier so von irgendeinem Zeugen. Das heißt, da kann man sich einen groben Überblick verschaffen, aber man kann nicht vorher festlegen, was die einzelnen Leute machen. Mhm. Man ist immer im Singleplayer als Fünfergruppe unterwegs, man selbst ist der Squad-Leader und es gibt quasi in dem eigenen Squad zwei Teams, es gibt Team Blau und Team Rot und die bestehen jeweils aus zwei verschiedenen Personen. Man kann die auch ausrüsten, wie man möchte, also wenn man zum Beispiel weiß, man hat irgendwie verbarrikadierte Personen, da gibt man dem einen Team ein Schild, dann geht das immer vor, dann kann man sagen, okay, Team Rot geht immer vor. Und du kannst immer sagen, du hast Team Blau, Team Rot und Team Gold. Blau und Rot sind halt die Einzelteams und Gold ist quasi das gesamte Team. Und dann kannst du immer, je nachdem, wo du hinguckst, kontextsensitive Entscheidungen geben. Wenn da zum Beispiel eine Tür ist, kannst du sagen, aufstellen und checken, ob die Tür verschlossen ist. Dann, ob sie sie aufbrechen sollen, ob sie sie aufbrechen sollen und Granaten werfen sollen, ob sie nur reingehen sollen, auf welcher Seite der Tür sie sich aufstellen sollen. Also man kann da sehr, sehr detailliert mitarbeiten. Wenn man aber da wirklich hauptsächlich knallhart Action haben möchte, kann man das auch relativ schnell machen, weil viele Befehle auch einfach mit einem Tastendruck funktionieren. Also wenn da eine Tür ist, kannst du einfach eine Taste drücken und die Leute stellen sich auf.
Ja.
Drückst noch eine Taste, ist einfach öffnen und reingehen. So, ne? Also es geht beides so ein bisschen, aber es nimmt schon. Man braucht schon gerade in den späteren Leveln, weil die wirklich sehr, sehr schwer werden, muss man schon ein bisschen Taktik mit an den Start bringen und muss sich schon genau überlegen, wie gehe ich jetzt mit bestimmten Situationen um. Weswegen eben auch das Spiel im Multiplayer doch ein bisschen einfacher ist, wenn man halt intelligente Menschen hat, die selbst entscheiden können, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Von daher, man muss da schon ein bisschen was mitbringen, aber auch das System funktioniert quasi durch so ein kontextsensitives Menü, was immer aufgerufen wird. Das funktioniert wie bei SWAT 4 damals. Was ich auch gesehen habe, es gibt mittlerweile schon Voice-Attack-Mods, wo du einfach die Befehle auch ins Mikro sagen kannst. Und das funktioniert tatsächlich wohl schon extrem gut, was dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen mehr Atmosphäre bringt, wenn du den Leuten einfach sagst, aufbrechen und Flashbang und nicht durch ein Menü, die ich die ganze Zeit.
Und jetzt noch
ein
VR-Modus und dann bist du.
Das wäre auf jeden Fall krass, das wäre mir dann, glaube ich, doch ein bisschen too much, muss ich sagen. Das wäre so ein bisschen wie Subnautica VR. Da hast du mir die Atmosphäre dann doch ein bisschen, ein bisschen zu dicht für meinen Geschmack. Ja. Also ich kann es sehr empfehlen und die von der Technik ist die Version auch schon sehr, sehr rund, funktioniert einwandfrei. Auch im Multiplayer habe ich keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Verbindungsabbrüchen oder so. Das ist alles in einem sehr guten Zustand.
Ja, cool. Vielen Dank dir für die Eindrücke. Kommen wir wieder zum etwas niedlicheren Spiel, würde ich sagen. Das können wir kurz nochmal ansprechen. Das habe ich nämlich jetzt endlich mal gespielt, weil es mich vom Stil her einfach total angesprochen hat. Es geht um Sea of Stars. Sicherlich hier auch schon mal dieses Jahr zu Gast gewesen im Game Talk, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielen Leuten gut gefallen hat. Schönes, klassisches Rollenspiel, so im JRPG. Stil hat viel Action-Element oder so Timing-Sachen auch drin in den Kämpfen, was mir vorher nicht ganz so klar war. Und dann ist es für mich natürlich jetzt gerade ein bisschen zusammengefallen mit Super Mario RPG, zu dem es schon ähnlich ist in den Kämpfen her. Und ich würde overall sagen, Mario RPG hat nochmal eine andere Stärke, weil es natürlich diesen Nintendo-Knuffigkeitsbonus hat und gerade auch das Remake sehr gelungen ist. Dennoch mit Sea of Stars bin ich noch nicht ganz durch, aber ich habe da viel Spaß mit, finde das wirklich ein schönes, sehr, sehr liebevoll gemachtes Spiel. Tolle Hommage an alte Spiele, gerade auch an Chrono Trigger, wenn man das noch kennt. Also man kommt da gut rein. Finde den Auftakt nicht mega gelungen. Also du kannst am Anfang 5 Minuten spielen, denkst du, ach geil, es geht mal gleich los und so. Dann gibt es so einen Zeitsprung 10 Jahre zurück und dann kippt dir das Spiel erstmal ganz viel so Story-Exposition hin für sicherlich eine Stunde, die echt nur ist, Dialog, Dialog, laufe von A nach B, Dialog, Dialog. Das ist nicht super gut gelöst, aber zum Glück geht's danach dann weiter, wenn man das überstanden hat. Weiß nicht, ob das bis zum Ende so bleibt, aber ich finde das Pacing jetzt ganz angenehm und das Spiel ist wohl auch nicht überbordend lang, was ich ganz gut finde. Das kann man so in 20 Stunden wohl wegspielen. Also mir macht das große Freude, ist jetzt gerade auch noch im Game Pass. Das heißt, man hat da natürlich auch nichts zu verlieren, da mal reinzugucken. Und wenn man sowas mag, so rundenbasierte Kämpfe mit ein bisschen Geschicklichkeitselementen, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Wahl. Ich habe mich ein bisschen schwer getan teilweise, was das Timing bei den Verteidigungen angeht. Also finde ich nicht so leicht zu lesen, aber sonst sehr gelungen. Ich weiß nicht, spielt ihr das noch oder habt ihr es schon?
Ich hab's durchgespielt.
Ja, und fand's gut?
Ich fand's gut. Ich muss sagen, ohne jetzt so viel zu spoilern, die Story ist tatsächlich, fällt so ein bisschen ab. Und die ist auch nicht so mega mitreißend. Also das ist ja von Sabotage Studios, die Macher von Messenger. Und The Messenger fand ich auch von der Story her super spannend, auch von den Wendungen, die bei The Messenger drin sind. Deswegen habe ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen an Sea of Stars gehabt, weil ich dachte, Sea of Stars, weil ich dachte, das wird da so ein bisschen mithalten können, kann es nicht.
Okay.
Also das hat mich so ein bisschen gestört. Dafür sind die Kämpfe fantastisch. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die erweitern sich später auch noch mal im Laufe des Spiels, weil man mehr Fähigkeiten bekommt und neue Sachen, die man irgendwie timen muss. Ich finde diese Minispiele, ich weiß nicht, ob du die schon gespielt hast, mit diesen Rädern und so, wo du so ein bisschen so ein Brettspiel spielst, fand ich sehr spaßig. Das sind so kleine Minispiele, die man nebenbei machen kann. Das sind sehr schön. Und es hat auch später noch so ein paar Elemente, wo man sich denkt, so, oh, das ist ein netter Einfall. So. Und es hat auch wirklich mir bis zum Ende Spaß gemacht. Ich hätte jetzt keinen Vollpreis dafür bezahlt, so. Aber ist ein schönes Spiel, schöne Hommage und spielt sich gut weg. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ja, gerade die Hauptcharaktere finde ich sehr blass und sehr austauschbar. Dafür sind die Nebencharaktere sehr schön.
Das habe ich so auch gehört. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gespielt, das ist noch auf der Liste, aber Kollege Sebastian drüben bei Game 2 hat's auch, war eine seiner Enttäuschungen des Jahres, weil grundsätzlich ist es ein Spiel für ihn, aber er meint auch, die Story ist so, ja, der Auserwählte XY und jeder bleibt seiner Linie treu, da gibt's keine großen Twists, da gibt's keine großen Charakterentwicklungen und so weiter und das hat ihn sehr abgeturnt. Deswegen, ich habe eigentlich schon Lust drauf, auch gameplay-technisch, wie du so sagst, Mario RPG und so weiter, er hat sich da ja viel inspiriert, habe ich schon Lust drauf. Ich glaube allerdings, weil ich Chained Echoes auch noch nicht gespielt habe, dass ich das vorher spiele, weil das hat grundsätzlich so einen besseren Eindruck. Soll
spielerisch, glaube ich, noch mal ein bisschen besser sein.
Also ich fand Chained Echoes deutlich besser.
Finde das Spiel nicht ganz so schön. Also das visuell ist Sea of Stars, finde ich schon ansprechend.
Visuell ist Sea of Stars fantastisch. Ja. Also es ist unfassbar, wie gut die Hintergründe aussehen und die einzelnen Spielwelten, wie die sich anfühlen. Das ist großartig. Ja. Also das ist wirklich absolut krass. Aber genau, gerade im Vergleich mit Chained Echoes fand ich es spielerisch nicht ganz so gut. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. So, es ist trotzdem immer noch ein fantastisches Spiel.
Ja. Bevor wir jetzt gleich eine kurze Werbung machen, möchte noch einmal 2 Minuten Zeit einräumen für ein Spiel, was auch schon hier von 1000 Leuten angesprochen wurde. Ich habe es jetzt aber auch nochmal gespielt und ich finde, es ist wirklich audiovisuell bemerkenswert schön, was mir nicht so richtig klar war. Es geht um Cocoon. War ich richtig begeistert die ersten paar Stunden und so. Und dann habe ich irgendwann geblickt so von wegen, ah, okay, das ist ja wirklich ein Spiel, das spielst du mit einer Taste. Du sammelst ja immer diese Kugeln auf und das werden immer mehr Kugeln, die so verschiedene Effekte hervorrufen, wenn du sie irgendwo platzierst. Und man sieht das hier so ein bisschen, da kann dann da so Brücken mit erzeugen und du kannst dich immer aus so bestimmten Bereichen nach oben in so eine übergeordnete Welt teleportieren, kannst diese Kugeln dazwischen lagern, musst sie dann immer austauschen. Das Spiel hat aber eigentlich abseits dieser Bosskämpfe, von denen man hier einen sieht, gar keine Geschicklichkeitselemente. Und das war für mich dann irgendwann, wo ich dachte, ah, okay, krass, jetzt hänge ich hier gerade nur an einer Stelle und das Spiel verlangt, dass ich verstehe, was ich mit diesen 3 verschiedenen Kugeln, welche ich jetzt wo kurz ablege und dann teleportiere ich mich dahin und muss das machen. Ich habe dann aufgehört kurz vor Ende, weil ich gedacht habe, ah, okay, ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert und es ist wirklich schön und toll. Das liegt an meiner persönlichen Disposition, dass ich mit so reinen Denkspielen nicht so viel anfangen kann. Es hätte gern so ein bisschen einfacher bleiben können, wie es am Anfang war, aber es ist mein persönliches Ding tatsächlich. Ansonsten finde ich es von der Stimmung her und so wirklich bemerkenswert toll. Also weiß nicht, wie euch das gefallen hat oder ob ihr das gespielt habt generell.
Noch auf der Liste. Wie lange, sagst du, braucht man da so?
Also man braucht wohl nicht länger als 5-6 Stunden, um es durchzuspielen. Und ich tippe mal, ich habe 2 Drittel gespielt. Ich habe da mal ein Let's Play geschaut und habe gedacht, ah nee, komm, die letzten Rätsel brauchst du jetzt gerade nicht noch machen. Ich wollte halt auch in dieser einen Woche, die ich Urlaub hatte, das Maximum an vielen Spielen reinpacken. Und da habe ich gedacht, okay, das spare ich mir jetzt eben. Vielleicht spiele ich es auch noch zu Ende. Aber es ist ein reines Denkspiel. Es hat wenig Geschicklichkeitsaspekte. Mhm.
Ja, das habe ich schon ein bisschen befürchtet. Also ich hatte grundsätzlich es auch auf dem Schirm, aber als ich mir die Trailer angesehen habe, dachte ich mir schon so, wenn es jetzt wirklich nur so ein, du hast einen Kohlkopf, ein Schaf und einen Fuchs auf einer Seite des Flusses und musst den anderen irgendwie rüberholen.
Ja, schon ein bisschen schlauer, aber es ist halt immer darum gestrickt, dass diese Kugeln verschiedene Effekte haben. Okay. Und man dann verstehen muss, okay, die musst du jetzt gerade da parken und dann ist da irgendeine Art von Sperre, also physisches Hindernis im Spiel. Du musst verstehen, wie schaffe ich das mit den Kugeln irgendwie da dahinter zu kommen, indem ich die eine da parke und dann verursacht die da den Effekt. Das ist einfach nur ein Nachdenkspiel. Aber es ist, wie gesagt, gar nicht negativ gemeint. Das lieben sicherlich Leute. Und es ist wirklich unglaublich stilsicher gemacht.
Ich habe da auch eigentlich Bock drauf. Das ist sowas, was ich auf jeden Fall spielen würde. Ich dachte im Vorfeld halt auch so, ah, okay, dann ist es einfach nur die Kugel da hinlegen, das schnell durch. Aber was ich so bisher vom Feedback gehört habe, meinten viele Leute so dieses, was man aus diesem Konzept alles rausholt, dass es dann doch echt abwechslungsreich wird an den Rätseln. Und deswegen will ich da auf jeden Fall eigentlich noch mich mit auseinandersetzen,
ja, die Rätsel noch machen. Es lohnt sich auch auf jeden Fall, das mal gesehen zu haben. Ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Danach haben wir noch super, super viele Themen hier tatsächlich auf dem Zettel. Also bleibt dran, gleich geht's weiter. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, was Matthias so mit dem Steam Deck erlebt hat, was er sich über die Feiertage ausgeliehen hat. Wir haben ja hier schon vor Weihnachten auch mal über das Steam Deck OLED gesprochen. Du hattest jetzt das Normale dir ausgeliehen und hast versucht, darauf Baldur's Gate 3 zu spielen. Ich habe hier mal die Frage gestellt, kurz vor der Weihnachtspause, auf welcher Plattform ich denn Baldur's Gate spielen soll. Da habe ich gleich auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wie ging es dir mit Baldur's Gate auf dem Steam Deck? Macht das Spaß? Läuft das vernünftig und kann man alles gut erkennen auf dem Bildschirm?
Ja.
Okay.
Nein. ich dachte mir auch so, wie es halt so ist, Weihnachtszeit, Reisezeit, dachte ich mir, komm, nimmst mal das Steam Deck mit und probierst es mal, weil sonst kommst du ja nie bei Baldur's Gate voran. Und hab mich da hingesetzt. Dann hat es erstmal ewig gedauert, das downzuladen, weil das ja alles nicht so schnell geht. Und bis es dann installiert war, das war so ein bisschen, dachte ich so, ob das funktioniert. Ich habe es dann aber zum Laufen gebracht, was dann aber auch letztendlich ganz easy war. Dann musste ich erstmal die Grafikeinstellungen ein bisschen runter skalieren. Also das Spiel sagt direkt so, wollen wir dir vielleicht ein paar Einstellungen vorschlagen? Dann hast du so, ja, gucken wir mal, wie wir es runtergehen. Ich glaube, es ist alles dann auf Mittel gestellt worden. Ja. Es sieht nicht so schön aus.
Okay.
Also ich würde sagen, wenn man einen PC hat, Baldur's Gate, sollte man schon irgendwie am PC genießen, weil die Zwischensequenzen sind halt echt schön und die Dialoge und die Charaktere sind schön gezeichnet. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Und beim Steam Deck muss man, also zumindest beim alten, muss man da schon echt Abstriche machen. Es ist schon sehr verwaschen. Also hätte ich damit angefangen, da weiß ich nicht, wie weit ich es gespielt hätte. So, für mich war es halt der gute Ersatz, dass ich es unterwegs spielen kann und auch weiterspielen.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Konnte, was die Grafik angeht und den Look.
Also die gleichen Abstriche müsstest du auf dem OLED übrigens auch machen. In der Performance ist da ja nichts groß anders, außer dass es vielleicht ein bisschen bunter oder farbenfroher aussehen würde. Ich wollte auch anfangen jetzt, weil ja, ich habe eben bewusst den Trailer einspielen lassen, der, das war dieser Accolades-Trailer, der veröffentlicht wurde an dem Tag, als auch die Xbox-Version heimlich still und leise veröffentlicht wurde. Das war nämlich parallel zu den Game Awards und es ist ein bisschen schade. Ich habe dann gedacht, die Xbox ist für mich eigentlich optimal, weil da habe ich mehr Speicherplatz als auf der PS5. Ich habe ja, wie gesagt, keinen richtigen Gaming-PC und wollte es auch auf dem Steam Deck irgendwie nicht anfangen, aus den Gründen, die du schon genannt hast, dass ich dachte, ach, so ein Spiel, das soll man auch in seiner bestmöglichen Form erleben. Jetzt ist es leider sehr schade, auf der Xbox gibt es seit dem Launch, und es sind jetzt schon tatsächlich irgendwie 3 Wochen, wo wir das hier aufnehmen, Probleme, dass Leute ihre Spielstände verlieren. Und da teilweise sprechen wir halt auch von Spielständen, die irgendwie im hohen zweistelligen Bereich oder im dreistelligen Bereich liegen. Und jetzt ist es ja immer so, dass du hast aber jedem Spiel, irgendwo bei Reddit oder im Forum findest du Leute, die sagen, ah, bei mir ist dies und das daran kaputt und so. Aber es gibt wirklich eine extreme Häufung an Fällen und es gibt keine genaue Erkenntnis dazu, woran liegt das jetzt. Also zumindest gab es die ursprünglich nicht. Es gab dann Patches von Larian für das Spiel selber. Es gab ein Firmware-Update von Microsoft für die aktuellen Xboxen, ich glaube vom 14. Dezember, wo es dann hieß, ah, jetzt ist das gefixt. Das Problem ist, es ist leider immer noch nicht gefixt. Und das hat mich dann, also das Gute ist, ich konnte dadurch ungefähr 8 andere Spiele spielen in der Zeit, die ich für Baldur's Gate eingeplant hatte. Aber ich habe leider immer noch nicht Baldur's Gate spielen können. Und ich würde vielleicht auch, wenn ihr da draußen überlegt, mit der Xbox-Version anzufangen, noch empfehlen zu warten. Weil das ist eben keine Einzelfälle von 2, 3, 4 Leuten sind, sieht man auch daran, dass Larian hat sich dann auch dazu gedrängt gefühlt, auch selber Statements zu veröffentlichen. Wir sehen hier das letzte, das ist jetzt vom 31. Dezember, wo auch nochmal steht, hey, wir wissen, dass Leute ihre Spielstände auf der Xbox verlieren. Jetzt sind aber leider auch gerade Feiertage und das Ding ist, sie selber können es nicht beheben, weil es wohl ein das Problem liegt auf Microsoft-Seite. Es hat damit zu tun, wie Microsoft das Speichern handhabt und dass, wenn man das Spiel schließt auf der Xbox, es sein kann, dass der Spielstand noch gar nicht fertig geschrieben ist. Und dann ist er weg, wenn du das Spiel zum nächsten Mal startest. Und weiß nicht, wir haben das alle schon mal erlebt. Ich finde diese Vorstellung davon, wie das ist, wenn man so ein Spiel startet und gerade bei so einem Spiel, wo du so einen wahnsinnig individuellen Weg gehst über Baldur's Gate und dann da vielleicht 50 Stunden investiert hast, dann sitzt du da vor so einem leeren Speichermenü und weißt so, okay, fuck, ich kann das jetzt einfach wieder von vorne anfangen. Das möchte man natürlich nicht haben. Und es gibt Workarounds, die beschrieben werden, das konnte man eben auch in dem Tweet lesen, den müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, da musst du quasi musst den Larian-Account machen, musst dann im Spiel auf der Xbox quasi Cloud-Save aktivieren, dann schiebt der immer Spielstände hoch in die Cloud und so und du kannst, wenn du Glück hast, diese Spielstände wiederherstellen, wenn deine Spielstände verschwunden sind, indem sie wieder von der Cloud später über diesen Larian-Account wiederhergestellt werden. Das ist unabhängig von dem ganzen Cloud-Saving, was Microsoft selber macht. Ich hoffe, dass es wirklich bald ein Update geben wird, weil wir sehen es auch hier. Der Tweet wurde alleine schon an dem Tag, als er veröffentlicht wurde, irgendwie 500.000 Mal angezeigt. Und wenn ihr mal ins Reddit von Baldur's Gate geht, ist super schade, weil das Spiel ist ja wirklich toll und es überschattet so ein bisschen den Launch dieser Version, die für die Xbox jetzt und schon auch einigermaßen problematisch, dass halt Microsoft jetzt über 2 Wochen halt kein Update veröffentlicht hat für die Hardware, die dieses Problem zuverlässig fixt.
Ich finde es interessant, weil ich habe das auch beobachtet und ich glaube, da gab es auch ein paar Stimmen beim Original-Release von Baldur's Gate 3, dass die Save-Games auch auf dem PC sind irgendwie ein bisschen weird gewesen. Ich glaube, die waren A, sehr groß und B, hat es deswegen sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt gespeichert worden ist. Und auch die Sachen in die Steam-Cloud hochzuladen hat ewig gedauert teilweise. Also ich hatte das auch, als ich es gespielt habe, teilweise, dass ich irgendwie 1, 2 Minuten noch warten musste, nachdem ich das Spiel geschlossen habe, dass mir Steam immer noch angezeigt hat, wird synchronisiert. Die Save-Games wird synchronisiert. Das fand ich irgendwie auch schon sehr, sehr seltsam. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Wahrscheinlich nicht. Aber Da gab es, glaube ich, auch beim PC-Release so ein paar Sachen. Aber ja, der Xbox-Release war ja sowieso irgendwie so ein bisschen seltsam. Mhm. Weil ich glaube, der Chef von Larian wollte es eigentlich bei den Game Awards ankündigen in seine Dankesrede. Hat's vergessen.
Und naja, er wurde runtergespielt. Ja, der hat ja keine Zeit, dann noch irgendwie groß zu reden. Ja.
Stimmt. Und deswegen ist es so irgendwie so geshadow-dropped worden. So halb. Aber ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Weil eigentlich ist das Spiel ja auch für Controller sehr, sehr gut optimiert, ja. Zumindest für den PC. Deswegen wäre es eigentlich gedacht, so Xbox ist eigentlich perfekt dafür.
Ja. Das hat mich aber auch echt erstaunt, weil ich hatte es nur auf dem PC gespielt und dachte so, ja, okay, wie willst du das denn eigentlich über den Controller machen? Mhm. Und na, probierst du es mal mit dem Steam Deck, wir werden das schon irgendwie mal gucken. Aber letztendlich muss ich fast sagen, durch die Steam Deck oder die Controller-Version habe ich ein paar Gameplay-Sachen, die ich vorher am PC nicht so ganz verstanden habe, wesentlich besser gecheckt, weil das Ganze so ein bisschen runtergedampft ist und klarer dargestellt wurde. Mhm. Dadurch waren so ein paar Details weg und ich so, ach, so ist diese Mechanik überhaupt gedacht. Also ich habe allein durch das, dass ich es auf dem Steam Deck gespielt habe, das Spiel noch mal ein bisschen besser verstanden. Und lustig war es auch mit dem Speichern, wenn du Quicksave machst, ich weiß nicht, ob es am Steam Deck liegt oder an den Sachen. Sag mal, du machst Quicksave, dann friert das Spiel kurz ein, das speichert. Mhm. Und dann, wenn du normalerweise davon ausgehen würdest, dass es fertig gespeichert hat, kannst du weiterlaufen. Und dann noch so ein paar Sekunden später kommt dann irgendwann Speichern erfolgreich. Und so, okay, es speichert also noch weiter, obwohl ich schon weiterspiele und so. Das ist, anscheinend haben die da so ein Ding.
Ja, hoffen wir, dass das bald behoben sein wird, damit ich das auch mal auf der Xbox dann anfangen kann, weil abseits dieser Probleme ist es ja, glaube ich, unbestritten wirklich eins der tollsten Spiele und es wurde ja auch ausgiebig besungen 2023, also gerne dieses Problem fixen und dann steige ich auch endlich ein. Kommen wir zu einem anderen Spiel, was vielleicht, also ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, Steffen, kann ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen ähnlich ist von der Art und Weise, wie es sich spielt, ist das neue Spiel der Owlcat Studios, diesmal angesiedelt im Warhammer-Universum. Es geht um Rogue Trader.
Ja.
Wie ist das so? Ist das genauso toll wie die anderen Spiele, die Owlcat vorher gemacht hat?
Also, es ist so, Warhammer 40.000 Rogue Trader war für mich eigentlich das zweite RPG des Jahres 2023, auf das mich gefreut hatte, neben Baldur's Gate natürlich. Mhm. Und ich war mir, bis Baldur's Gate 3 rausgekommen ist, nicht mal sicher, ob ich nicht vielleicht sogar Rogue Trader besser finden würde. Mhm. Einfach wegen der Vorlage. Jetzt muss man sagen, dass es Owlcat Games nach dem Release von Baldur's Gate nicht so einfach haben mit diesem
Auf
Spiel.
Auf jeden Fall.
Weil, man sieht es auch hier schon in den Trailern, für Leute, die das VOD gucken, es sieht nicht so gut aus wie Baldur's Gate 3. Es hat nicht so viel Voice Acting wie Baldur's Gate 3. Es hat nicht so eine ganz geile Story wie Baldur's Gate 3. Es ist nicht ganz so, es hat kein Baldur's Gate 3, so, ne? Ich glaube, das werden wir jetzt häufiger sagen in den nächsten Jahren. Aber, was es ist ein klassisches CRPG eben von Owlcat Games, den Machern von Pathfinder Kingmaker, was ja zumindest vor Baldur's Gate 3 für viele das CRPG überhaupt war. Also das CRPG, was man vielen Leuten an die Hand gelegt hat. Kingmaker war natürlich aber auch sehr, war nicht gerade einsteigerfreundlich, war schon sehr komplex. Und Rogue Trader geht jetzt einen leicht anderen Weg. Man merkt aber an allen Ecken und Enden, dass das halt von den Machern von Pathfinder Kingmaker ist. Ne? Das ist ein klassisches, sehr komplexes CRPG im Warhammer 40.000-Universum.
Das sind Raumschlachten, entschuldige.
Das sind Raumschlachten, ja. Ich hatte mich tatsächlich sehr darauf gefreut, weil ich das Original Pen & Paper früher gespielt habe.
Ah.
Das ist basiert auf dem Pen & Paper Rogue Trader, was ich sehr empfehlen kann, by the way. Und auch das war schon nicht so einfach. Und Warhammer 40.000 Rogue Trader, das Videospiel, ist schon relativ komplex. Das sieht man schon bei der Charaktererstellung. Ne? Man baut sich erstmal einen eigenen Rogue Trader für alle Leute, die sich nicht so gut im Warhammer-Universum auskennen. Rogue Trader sind, sie wurden Freihändler auf Deutsch, sind Dynastien von Familien, die vor Jahrtausenden vom Imperator höchst selbst einen Brief bekommen haben, einen Kaperbrief, der sie erlaubt, in die Weiten des Weltalls auszufliegen, um sozusagen als erste Vorhut der Menschheit irgendwohin vorzudringen und die Bühne zu bereiten, um für das Imperium, dass die quasi diese Planeten besiedeln. Und man hat da sein eigenes Raumschiff, mit dem man unterwegs ist. Das wird am Anfang, ist das noch so ein bisschen ein Problem, was man erstmal lösen muss, das eigene Raumschiff, wenn man Sachen reparieren muss und so ein Kram. Aber später kann man dann auch relativ frei mit dem Raumschiff durch die Galaxis fliegen und kann zum Beispiel Ressourcen abbauen. Damit kriegt man wieder mehr Geld und kann sich neue Sachen kaufen und so weiter. Aber für mich ist der größte Selling Point von Warhammer 40.000 Rogue Trader das Kampfsystem. Das ist nämlich hervorragend. Mhm. Und ich würde auch fast sagen, das Spiel ist so 50% Kampf, 40% reden mit Leuten und durch eine Spielwelt laufen und Dungeons erkunden und 10% Ressourcenmanagement. man darf nicht erwarten, dass man halt so offene Spielwelten hat wie Baldur's Gate 3. Es ist nicht so, dass man in eine Map geht, die Map ist riesengroß und man kann da links und rechts überall durchgehen, sondern es sind viele, viele kleine Maps, die man einmal durchgeht, da hat man alles gefunden, dann geht man in die nächste Map. Es ist schon deutlich schlauchartiger als ein Baldur's Gate. Und man kommt dann immer wieder eben so in Kampfsituationen rein, wo man zum Beispiel in den Hinterhalt gelockt wird und so weiter. Und da finde ich persönlich, macht Warhammer 40.000 Rogue Trader wirklich alles richtig, weil es die Kämpfe sehr, sehr brachial wirken lässt. Das ist halt eh immer so, dass das Ding von Warhammer, Kämpfe sind einfach brachial, man schlägt mit Kettensägen aufeinander ein und Blut spritzt überall. Was aber hier, finde ich, nochmal ganz besonders interessant ist, ist, dass das Spiel einen wahnsinnig mächtig fühlen lässt. Man ist nämlich immer in Unterzahl, man wird immer von Horden von einzelnen Billiggegnern überflutet, kann aber auch mit einem Schuss aus der Plasmapistole 10 Gegner umhauen. Und das macht einfach, das ist unfassbar satisfying, wenn man da einfach steht, man hat so 6 Gegner in einer Reihe, man wählt seine Einheit aus mit dem Flammenwerfer und hält einmal rein, alle kippen um.
Das ist einfach, schon Warhammer, ne?
Das ist einfach Warhammer, genau. Und das macht das Spiel wahnsinnig gut. Drumherum, was das Spiel auch sehr, sehr gut macht, ist überhaupt mal die Warhammer-Lore zu erklären, abseits von den großen Schlachten. Weil normalerweise, für alle Leute, die eben Warhammer bisher aus den Videospielen kennen, die kennen das nur im Sinne von Total War, dass man einfach auf Karten unterwegs ist und sich gegenseitig kloppt.
Ja.
Oder durch Dawn of War eben in Echtzeitschlachten. Und Rogue Trader erzählt halt auch, wie es so außerhalb des der kämpfenden Truppen, außerhalb der Armeen in so im Warhammer-Universum vor sich geht. Man ist viel in Tempeln des Mechanikus unterwegs. Man lernt unterschiedliche Alienrassen kennen. Man bekommt natürlich auch hier viele verschiedene Begleiter, die alle unterschiedliche Quirks und unterschiedliche Sachen haben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Man hat das erste Mal hier eben auch in einem Rollenspiel solche rundenbasierten Raumkämpfe, die hervorragend funktionieren. Und man sieht halt auch mal, was ist denn eigentlich, wo leben denn überhaupt die Leute, die in so einem Raumschiff die Kanonen befüllen? Was sind denn das für Leute? Und was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und da, finde ich, kommt das Warhammer-Universum richtig gut durch. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, das Spiel ist aber eigentlich auch nur was für Leute, die auch wirklich Bock haben auf Warhammer.
Okay.
Weil es ist ein gutes Rollenspiel, es ist kein hervorragendes Rollenspiel. Ich würde immer noch sagen, für alle Leute, die einfach ein gutes Fantasy-Rollenspiel haben wollen, die sollten lieber Baldur's Gate spielen, oder wenn man es ein bisschen komplexer haben möchte, Pathfinder Kingmaker. Wenn man ein Warhammer-Universum-Rollenspiel haben möchte, was so einfach nicht existiert. Es gab vorher nie ein CRPG im Warhammer-Universum, was auch diese Tiefe in das Warhammer-Universum reinbringt. Dann ist Rogue Trader genau das Richtige für einen, weil das bietet es enorm. Enorme Tiefe, was die Charaktererstellung angeht, enorme Tiefe, was die Spielwelt angeht und enorme Tiefe, was das eigentliche, den eigentlichen Blick aufs Warhammer-Universum angeht. Wenn man sich für Warhammer nicht interessiert, dann braucht man das Spiel nicht spielen. Weil man kommt durch das Spiel auch nicht so super geil in das Warhammer-Universum rein, weil es schmeißt einen auch sehr früh mit so Begriffen zu. Es gibt zwar einen sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Index, wo man sich die ganzen Sachen nochmal angucken kann, was eigentlich was ist. Aber liest sich das irgendjemand durch? Also ich glaube, die wenigsten Leute gucken dann, das ist eine Person, die kommt von den Adepta Sororitas. Was sind das eigentlich? Brrrt, riesiger Wikipedia-Eintrag, den du erstmal lesen musst. Macht man halt einfach nicht. Und im Game 2-Preistag kam es auch an, da nochmal die Empfehlung für. Das System, was man so an Fähigkeiten hat, ist auch so ein bisschen Excel in Spielform.
Ah, okay.
Weil es ist nicht so, dass man irgendwie, wenn man aufsteigt, krasse neue Zauber bekommen, man kann plötzlich Feuerbälle werfen oder sowas. Das gibt's auch. Aber oft ist es, ich wähle jetzt diese Fähigkeit, weil dadurch habe ich eine 0,5% höhere Chance, dem Gegner 2% Deckung abzuziehen, was bedeutet, dass meine Leute 4% mehr Trefferchance haben. Und das ist auch teilweise sehr, sehr verschachtelt mit Multiplikatoren, dass du fast ein Mathestudium brauchst, um da wirklich durchzublicken, was das jetzt eigentlich bedeutet, was du jetzt neu freigeschaltet hast. Aber es ist trotzdem gut. Und wenn man sich da so ein bisschen durcharbeitet und so ein bisschen reinfindet, dann hat das eine sehr, sehr gute und sehr, 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 sehr tiefe taktische Komponente. Aber man muss erstmal ein bisschen durchsteigen.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nichts, was du mal so auf einen Samstagabend mal installierst und denkst, so, jetzt mal easy 2 Stunden spielen. Das ist auch so ein Zeitinvest.
Genau. Man muss erstmal reinkommen. Das Spiel kommt auch erst so langsam in Fahrt. Also ich bin jetzt am Ende von Akt 1, so nach 10 Stunden. Mhm. Erst dann wird zum Beispiel diese gesamte Raumschiffmechanik freigeschaltet, dass du durch die Galaxis fahren darfst. Es braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Wenn du aber drin bist, dann kannst du es auch mal kurz anmachen. Dann machst du mal schnell einen Quest, weil die Quests gehen relativ schnell, die sind relativ kurz und da kann man mal sehr gut linear sich mal für eine Stunde irgendwo drauf durchballern oder so. Das funktioniert ganz gut. Es gab jetzt bisher bei mir keine Quests, wo ich gesagt habe, boah, das ist irgendwie mindblowing, was ich hier erlebe. Es gab eine lustige Quest, wo ich irgendwie aus Versehen auf einer Beerdigung gelandet bin und mich dann als die Erbin ausgegeben habe und plötzlich wollen mich alle umbringen. Das fand ich ziemlich witzig. Okay. Aber ansonsten war jetzt noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, boah, das ist irgendwie revolutionär, was das Rollenspielgenre angeht. Aber es ist solide. Grundsolide.
Aber es klingt für mich nach, ist es wirklich nur was für Fans des Warhammer-Universums, Fans von CRPGs und die Schnittmenge mögen's. Ja. Weil ich liebäugle immer so ein bisschen mit dem Warhammer-Universum, ich bin da noch null drin, aber ich denke mir immer so, irgendwann willst du dich da so vielleicht mal ein bisschen mit auseinandersetzen, mal irgendwo einsteigen, aber nach dem, was du so sagst, ist jetzt nicht unbedingt der beste Einstieg.
Ach, ist schwierig. Man kann es versuchen, wenn man wirklich Bock auf CRPGs hat und auch Zeit hat, sich in sowas einzuarbeiten, so. Also wenn man Baldur's Gate schon durchgespielt hat, beispielsweise. vorher weiß ich nicht. Ich bin riesiger Warhammer-Fan. Ich habe alles bekommen, was ich mit Warhammer 40.000 Rogue Trader haben wollte, weil es einfach auch sehr gut die Vorlage des Pen and Papers halt übernimmt. Aber ich bin halt auch ein sehr spezieller Typ, würde ich sagen, was diese Sachen angeht. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob es das beste Spiel ist, womit man ins Warhammer-Universum eintreten kann.
Sollte. Also ich spiele Baldur's Gate und das dieses Jahr und du spielst God of War und God of War Ragnarök, okay? Dann unterhalten wir uns im Dezember,
wie
uns die Sachen gefallen haben.
Muss ich mir erst mit PlayStation? Jetzt gibt's das PC, dann wäre es eine Überlegung wert.
Ja. Vielleicht gibt's dann auch schon Ragnarök auf PC.
Ich guck,
bis du damit anfängst.
Dann hätte ich Bock.
Ich würde sagen, wir steigen noch mal kurz aus dem Rollenspielblock jetzt aus und gucken, was Matthias uns noch mitgebracht hat. Ich glaube, es ist wieder eine ganz andere Art von Spiel. Zumindest hat der Trailer mir das suggeriert. Es geht um A Highland Song, ein Spiel, was ich auch vorher noch nie gehört hatte. Hast du auf der Switch gespielt?
Nein, auch wieder PC.
Gut, ich habe den Switch-Trailer genommen, aber ich glaube, es macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied.
Das ist so ein bisschen, unterm Radar so plötzlich aufgetaucht. Dann haben es einige Leute irgendwie auf Twitch auch gespielt. Also es war dann so ein, zwei Tage, hat es diverse Streams bekommen. Und da bin ich dann auch drauf aufmerksam geworden. So ein paar Leute haben gesagt, hey, das wäre doch was für dich. Ich habe eine etwas längere Session reingesetzt, habe es quasi einmal durchgespielt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist so ein kleines Spiel, man spielt die Geschichte dieses 15-jährigen schottischen Mädchens, was wir da auch im Trailer sehen, die von zu Hause wegläuft. Also es fängt damit an, dass sie sagt, so, ich laufe jetzt weg und ich laufe zu meinem Onkel, der in einem Leuchtturm sitzt, ans Meer, weil ich habe das Meer noch nie gesehen. Und dann läuft man los, erkundet so ein bisschen die Welt von Schottland und klettert auf Berge. Mhm. Und wenn man eine Spitze erklimmt, dann hat man hoffentlich vorher schon Karten gefunden und muss dann gucken, ob man die Spitze mit einer der Karten abgleicht, um rauszukriegen, auf welchem Berg man denn gerade steht. Und wenn man ihn richtig identifiziert hat, dann findet man von diesem Berg einen Weg quasi in den nächsten Abschnitt. Okay. So spielt man sich da durch. Das gibt dann halt so ein bisschen Plattforming-Aspekte, so ein bisschen Klettern. Mhm. Es gibt dann Sachen, wo man runterrutscht. Es gibt Löcher, die man fallen kann oder dann in Höhlen auf einmal taucht und durch Höhlen sich durchkrabbeln muss. Es gibt halt sehr viele Berge. Es gibt, glaube ich, über 100 Berge. Man braucht, es ist letztendlich sehr viel Content da, man braucht aber gar nicht so viele, um ans Ziel zu kommen. Man hat eigentlich so ein Ziel, ich will in 5 Tagen dort ankommen.
Ja.
Das ist das Ziel, was vorgibt. Ich habe es in meinem Playthrough aber auch nicht geschafft, sondern bin einen Tag zu spät angekommen, weshalb ich nicht das beste Ende bekommen habe. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich eigentlich sehr lange reinfuchsen kann, weil man jedes Mal einen anderen Weg nehmen kann, einen anderen Berg, man andere Sachen entdecken kann. Es gibt da noch so kleine Sachen, es gibt auch jede Menge Gegenstände, die man finden kann, von denen man nicht weiß, wofür sie sind. Man kann sie jetzt nicht einsetzen. Mhm. Man findet jetzt nicht irgendwie eine Machete, um sich irgendwie durch ein Gebüsch zu schlagen oder so. Aber es gibt immer so kleine Kontextdinge. Also es gibt irgendwo Gräber, die man findet und dann kann man Gegenstände zum Beispiel auf dem Grab ablegen. Aber es wird dir auch gar nicht gesagt, welcher Gegenstand da jetzt passen könnte oder ob du überhaupt hast oder was da passen könnte. Deswegen bleibt es alles sehr kryptisch und lädt dazu ein, dass man es immer wieder spielt und immer mehr rausfindet von der Lore. Man kann Charaktere treffen, mit denen man noch unterhalten kann, die einem auch noch Hinweise geben kann.
Aber es sind keine random generierten Berge, sondern es gibt dieses vordefinierte Set aus irgendwie 100 Bergen und die kommen in einer immer neu zusammengestellten Reihenfolge nacheinander. Oder wählst du selber aus, wie du dann wohin weitergehst? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, es ist so ein bisschen, also ich meine, es ist fest vordesigned. Es sind jetzt nicht irgendwie random aneinandergereihte Berge, sondern man hat immer so eine Schicht, auf der man sich bewegt, wo dann quasi so 5 bis 6 Bergspitzen sind.
Ah, okay.
Und von jeder dieser Bergspitzen gibt es dann theoretisch einen Weg um in die Ebene dahinter. Und dann ist auch sehr schön designt, dass man immer so eine Ebene danach, dann kommt man in einen anderen Bereich, wo dann wieder 3-4 Berge sind, die man beklettern kann, wo dann wieder andere Sachen sind. Bei manchen liegt dann Schnee und so weiter. Also da gibt es einige Varianz, was das angeht. Und es gibt halt jede Menge verschiedene Wege. Ich habe bis jetzt nur einen Weg gespielt, aber der hat schon Spaß gemacht. Es ist halt sehr cozy, unaufgeregt. Man kann auch, glaube ich, nicht groß. Also es gibt einen, man hat schon eine Lebensenergie. Man muss auch nachts irgendwo schlafen, weil sonst verliert man maximale Energie, sonst kommst du schneller außer Atem und so. Da ist schon so ein bisschen Survival-Aspekte drin.
Es gibt keine Konflikte oder Kämpfe oder so.
Nein, das gar nicht. Genau. Ein Ding, was noch wichtig zu erwähnen wäre, was auch noch so ein, weshalb es auch ein Highland Song ist. Es gibt immer wieder so Abschnitte, um von einem Berg zum anderen zu kommen, zwischendrin, die mehr so einfach nur weite Fläche sind. Mhm. Da switcht es dann kurzzeitig um, die läuft man dann einfach nur geradeaus und muss im richtigen Rhythmus eines Songs was dann spielt. Also es ist ein fantastischer Soundtrack. Schön diese Highland Songs, so ein bisschen Folklieder. Mhm. Der spielt dann, man muss im richtigen Rhythmus die Sprungtaste drücken.
Ja, das hat man im Trailer eben auch.
Genau, da muss man dann so die, da spielt auch ein kompletter Song. Also es geht teilweise so 2-3 Minuten, wo man nur das spielt. Man läuft mit einem Reh durch diese Landschaft, muss im richtigen Rhythmus drücken. Sehr atmosphärisch, jetzt auch nicht überwältigendes. Gibt es jetzt auch nur 2 verschiedene Sprungknöpfe, unter denen man variiert. Also ist jetzt auch nichts mega kompliziertes oder so. Aber das trägt dann nochmal ungemein zur Atmosphäre bei. Und spielt sich sehr schön. Sehr schön gemütliches Spiel für mal eben so. Ich glaube, ich habe die Session, die ich gespielt habe, waren, glaube ich, so 3 Stunden. Dann hatte ich ein Ende erreicht und dann kann man wieder von vorne anfangen. Kann man sich sehr lange mit auseinandersetzen, aber auch so für zwischendurch mal einen Durchgang oder so kann man auf jeden Fall auch machen.
Cool. Ja. Vielen Dank fürs Mitbringen. Sehr schöner Titel, den ich tatsächlich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Wo ich auch relativ wenig drüber weiß, ist ein Spiel, was du noch mitgebracht hast, Steffen. Ich glaube, es ist dein letztes Spiel für heute. Es ist Risk of Rain Returns. Risk of Rain ist mir durchaus ein Begriff, aber was hat es damit auf sich? Was ist Returns?
Genau, Risk of Rain Returns, der Name sagt schon, ist ein Remake vom 2013 erschienenen Risk of Rain. Das heißt, es ist jetzt, glaube ich, auch zum 10-jährigen Bestehen von Risk of Rain quasi veröffentlicht worden und ist eine grundsätzliche Neuaufarbeitung des ursprünglichen Risk of Rain. Risk of Rain ist ein ursprünglich ein 2D, im zweiten Teil auch ein 3D Roguelike, wo man sich durch verschiedene Level eben durch baldowert, um Sachen freizuschalten und am Ende dann einen großen Überboss zu besiegen. Und ich bin eh ein großer Fan von Roguelikes. Ich liebe Roguelikes und ich suche immer wieder kleinere Roguelikes, die man spielen kann. Und ich habe sehr viel Risk of Rain 2 gespielt, halt sogar im Koop. Und hab dann gesehen, Risk of Rain 1 ist jetzt irgendwie als Remake da und hab mir das geholt und hab's über die Feiertage tatsächlich sehr, sehr viel gespielt, weil es ein etwas chaotisches, schönes, cooles Spiel ist. Das Spiel funktioniert im Endeffekt so, dass man immer verschiedene Level hat. Die Level sind nicht prozedural generiert, sondern es gibt ein Set aus Leveln, die man pro Stufe oder pro Ebene quasi hat. Es gibt quasi Level 1 gibt es in 4 verschiedene Variationen, Level 2 gibt es in 4 verschiedene Variationen und so weiter und so fort. Und in jedem Level muss man eigentlich nur einen Teleporter finden. Dann spawnt zum einen mal ein Boss, den man besiegen muss. Und dann muss man noch, ich glaube, 90 Sekunden überleben, bis der Teleporter aufgeladen ist. Und dann kann man ins nächste Level. Unterwegs kann man aber noch sehr, sehr viele verschiedene Items finden, die alle sehr, sehr weirde, aber auch lustige Effekte haben, wie dass plötzlich, wenn du Kisten öffnest, Raketen herauskommen und zielsuchend einfach Gegner angreifen oder du eine Flagge spawnst, wo du plötzlich super, super viel schießen kannst oder es gibt Drohnen, die man sich holen kann, die einem dann helfen, einen heilen oder halt schießen. Und was ich sehr, sehr cool finde, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Charakterklassen, die man sich freischalten kann. Ich glaube, man startet mit 2 oder 3 und man hat aber sehr, sehr schnell viele Aha-Momente und sehr, sehr viele coole Belohnungseffekte. Wenn man direkt nach dem ersten Run kriegt man vielleicht sogar schon einen ersten neuen Charakter, den man dann ausprobiert, mit neuen Skills. Oder von dem Charakter, den man gespielt hat, der hat plötzlich andere Skills, wenn man den halt irgendwie Achievements freigeschaltet hat. Oder man kriegt neue Items, die man findet, die dann irgendwelchen noch weirdere Effekte irgendwie haben. Und das Ganze stapelt sich halt auch immer weiter, weil du kannst theoretisch so viel Zeit in einem Level verbringen, wie du möchtest. Gegner spawnen quasi kontinuierlich. Und der einzig beschränkende Faktor ist, dass während deines gesamten Runs der Schwierigkeitsgrad heraufläuft. Also je länger du in deinem Run brauchst, desto schwieriger ist er dann quasi. Und desto mehr Gegner spawnen, desto mehr Elite-Gegner spawnen, desto mehr Geld kriegst du auch, mit denen du wieder Kisten öffnen kannst, wo halt Items drin sind. Mhm. Das heißt, du kannst die super lange im ersten Level verbringen, um super viel Geld zu farmen, um alle Kisten aufzumachen. Und hast dann plötzlich schon ganz viele verschiedene Items, die aufeinander stacken. Dann hast du plötzlich Geschütztürme, die du aufstellen kannst, die Lebensentzug machen, Raketen abschießen und weitere Geschütztürme spawnen. Und das potenziert sich dann teilweise so unendliche. Und das macht, finde ich, Risk of Rain Returns so, so schön, weil es einfach witzig ist, diese Effekte auszuprobieren und diese Verbindung. Ich hatte irgendwann mit Zufall, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Runner durchgespielt habe, habe ich super viele Raketen im Spiel gefunden. Und jedes Mal, wenn ich geschossen habe, kamen wie 30 Trillionen Raketen aus mir raus und einfach alles auf der gesamten Map zerlegt. Und ich stand da nur noch mir so, okay, drück jetzt Raketenknopf und das macht sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und man kann es komplett kooperativ spielen, man kann es auch schön im Couch-Koop oder online spielen, macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Also auch mit jeder Zeit irgendwie ein- und aussteigen dann? Also du kannst...
Das weiß ich nicht.
Aber du kannst deinen Spielstand weiterspielen, dann auch wieder solo, wenn du zwischendurch mal Multiplayer gespielt hast und so.
Es ist sowieso so, ein Run dauert so ungefähr eine Stunde. Dann bist du beim Endboss. Der ist relativ knackig, muss man sagen, der Endboss. Also man muss da schon gut vorbereitet hingehen. Aber eben dadurch, dass es sich so abwechselnd, dass es auch sehr viele Geheimnisse gibt, die man findet. Mhm. Und eben die verschiedenen Charakterklassen, die man freischalten kann, fühlt es sich immer wieder neu an, wenn du es neu spielst. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das also hat einen hohen Wiederspielwert. Und es ist auch so, du findest später relativ versteckt so Artefakte. Mit denen kannst du dein Spiel nochmal modifizieren. Beispielsweise ist es ja normalerweise so, dass du Gegenstände zufällig findest. Es gibt aber ein Artefakt, was sagt, okay, du darfst ab jetzt dir immer aussuchen, welchen Gegenstand du findest. Mhm. Und kannst dann plötzlich dir selbst deine Sachen zusammenbauen. Oder alle Gegner sind nur noch Elite-Gegner. Okay, also ein bisschen wie die Abzeichen aus Mario Wonder beispielsweise. Ja. Dieses Spielprinzip dann nochmal nicht komplett neu erfinden, aber so ein bisschen neu aufstellen. Und weil Leute, die sich jetzt fragen, was der Unterschied zum normalen Risk of Rain? Es gibt mehr Charakterklassen tatsächlich, mehr Level. Die Grafik wurde einmal komplett überbaut. Die Levels sind wunderschön. Es ist eine super kleine, süße Pixeloptik. Ist manchmal ein bisschen kleinteilig. Also man hat es auch gerade im Trailer gesehen. Wenn viel auf dem Bildschirm passiert, denkt man sich manchmal, okay, wo bin ich jetzt?
Habe ich da auch gedacht, tatsächlich.
Ein bisschen, ja.
Im besten Fall ist es aber auch nicht so wichtig, weil man dann irgendwie 30 Items hat, die Lebensregeneration fördern und man eigentlich ja keinen Schaden mehr bekommt. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und die unterschiedlichen Charakterklassen spielen sich sehr unterschiedlich. Das macht's auch sehr, sehr schön.
Ich finde, dass so Charakterklassen in dieser Art von Spiel, dass das echt eine gute Mechanik ist. Das war auch was, ich weiß nicht, ob ihr Rogue Legacy 2 gespielt habt, wo ich auch dachte, okay, wie geil unterschiedlich, also der Boxer, der Koch, der Hofnah und all die Klassen, die da drinnen waren und so, das hat das Spiel immer komplett auf den Kopf gestellt und verändert. Und das ist einfach ein Wahnsinns Motivationsfaktor für die Beschäftigung mit diesem Spiel. Ich verstehe, warum andere Spieler das nicht machen und die auf ihre eigene oder eine zentrale Figur setzen, aber mich motiviert das total. Und das ist ja auch ein Genre, wo du mittlerweile auch, du musst ja irgendwas richtig gut machen darin, weil es gibt einfach eine wahnsinnige Flut an solchen Spielen und einfach nur noch zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt ein Spiel, das ist zu 99% wie Dead Cells, dann wirst du im Zweifelsfall dann nicht mehr rausstechen und Leute finden, die sagen, ja geil, das neue große Ding hier.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wo du es gerade sagst, bei Rogue Legacy war so in die Richtung, weil wenn da zu viel Varianz ist und zu unterschiedlich sich das spielt, dann habe ich manchmal Probleme, dass ich irgendwie mich genötigt fühle, die anderen zu spielen, aber dann keinen so richtig reinkomme. Also irgendwie, ich fand Hades hat das super gemacht. Du spielst schon recht ähnlich, aber du hast dann die verschiedenen Waffen und der sagt dir dann halt, hey, jetzt wenn du diese Waffe nutzt, kriegst du einen Vorteil. So, da hatte ich auch Spaß mit den Waffen, spielen sich auch anders, gibt mir genügend Varianz, aber es ist dann doch ähnlich genug, dass ich mich auch reinfuchsen kann und wirklich ein Gefühl davon bekommen, okay, ich werde besser. Weil wenn es zu variantenreich ist, dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich den einen gemeistert, jetzt müsste ich irgendwie den anderen spielen, weil das Spiel, ja, man soll ja ein bisschen variieren, aber
musst du
da komme ich nicht so rein. Ja,
musst du ja nicht.
Ja, ja.
Also was, das stimmt, das sehe ich auch so. Hier, finde ich, haben sie einen guten Mittelweg gewählt, weil du hast eben die Möglichkeit, durch eben diese Achievements auch mal einen Charakter durchzuspielen. Ne? Also du kannst mit dem Startcharakter kannst du theoretisch 20, 30 Runs machen und hast dann erst alles bei ihm freigeschaltet. Und trotzdem, du kriegst dann halt auch andere Waffen, andere Fähigkeiten. Man hat eigentlich immer, jeder Charakter hat immer eine Hauptangriffsfähigkeit, dann auch zwei weitere Angriffsfähigkeiten und so ein Evade, also ein Dodge oder irgendwie sowas. Und Die wechseln dann halt teilweise, je nachdem, wie viele Achievements du mit dem Charakter freigeschaltet hast. Und das macht's, finde ich, nochmal interessant. Also du kannst dich auch so auf manche Charaktere spezialisieren, aber du musst auch manchmal in bestimmten Leveln, um irgendwo hinzukommen, brauchst du einen Charakter, der sich irgendwie ein bisschen hochdashen kann, weil du halt irgendwo hochspringen musst. Oder du brauchst ein bestimmtes Item, womit du einen Doppelsprung hast oder so. Und da ist es tatsächlich so, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Manchmal ist es auch so ein bisschen RNG.
Ja.
Du kannst es zwar abschalten, wenn du dieses Artefakt gefunden hast, wo du halt sagst, du suchst dir selbst aus, was in den Kisten ist. Was mich aber auch so ein bisschen dazu bringt, dass der Reiz dann irgendwie ein bisschen im Spiel verloren geht. Mhm. Aber es ist schon so, dann bist du mal in einem Level und kannst das Geheimnis nicht finden, auch wenn du weißt, wo es ist, weil es irgendwie weit oben ist und du hast diese Doppelsprungfeder nicht gefunden. Ist einfach, ne, RNG, kann man nichts ändern. Mhm. Aber dann kann man halt Charakterklassen nehmen, die zumindest eine Möglichkeit haben, sich irgendwie hochzudashen oder mit so einem Raketensprung sich nach oben zu schießen. Und dann hat man wieder so ein bisschen Kontrolle darüber. Aber ich verstehe, was du meinst. Bei Hades ist es tatsächlich so, du musst besser werden und musst selbst als Spieler besser werden. Das ist bei Risk of Rain zumindest nicht so. Da ist es, geht's nicht darum, dass du als Spieler besser wirst, sondern dass du deine Charaktere sich besser anfühlen und dass du in Kombination aus verschiedenen Items hier zusammensuchst. Okay. Das ist so das Kernelement und das, was am meisten Spaß macht. Ja, also für alle Leute, die vielleicht Risk of Rain 2 gespielt haben und bisher gedacht haben, ah, Risk of Rain 1, das sieht irgendwie so altbacken aus, habe ich keine Lust drauf. Risk of Rain Returns ist eine sehr gute Alternative und ist auch kein Vollpreisspiel, kostet, glaube ich, 20 Euro. Und jetzt im Steam-Sale war es nochmal ein bisschen runtergesetzt und da habe ich es mir mitgenommen und hab sehr viel Spaß gehabt über die Weihnachtsfeiertage.
Ist aber generell auch was gerade erst erschienen ist, oder?
Genau, das ist auch im Dezember, glaube ich, erst rausgekommen. Mhm. Eben zum 10-jährigen Jubiläum von Risk of Rain. Auch vom Original-Entwicklerstudio Hupo Games. Von daher, ja, kann ich sehr empfehlen.
Ja, vielen
und
Dank.
Tatsächlich das einzige Spiel auf meiner Liste, neben Warhammer Rogue Trader, was nicht PC-exklusiv ist, sondern es ist PC und Switch.
Geil.
Switch auch.
Ja, ja, vielen Dank. Beide eine Menge tolle Spiele mitgebracht, von denen ich einige noch gar nicht kannte. Die kommen auf meinen Wunschzettel. Ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht, das ist kein Spielethema, aber ich habe, wenn ihr euch daran erinnert, ich glaube, im Dezember oder vielleicht war es auch im November schon einmal PlayStation Portal hier vorgestellt und war einigermaßen underwhelmed von der technischen Performance. Und dann habe ich sehr viele Hinweise darauf erreicht, auf verschiedensten Wegen, von wegen, hä, bei mir funktioniert das viel besser, probier das doch nochmal aus. Jetzt hat sich mittlerweile relativ viel bei mir verändert. Ich habe meine PlayStation 5, meine alte, durch eine Slim ersetzt. Muss ich gleich sagen, sollte eigentlich keine Auswirkungen haben, weil ich habe jetzt beide Konsolen für den Test mit dem Portal über LAN-Kabel angeschlossen. Ich habe mein WLAN zu Hause einmal komplett neu eingerichtet dann, weil die Portal musst du ja mit WLAN benutzen, da kommst du dann mit dem Kabel nicht weiter. Im Grunde muss ich aber auch hier sagen, ich habe es genauso gemacht, wie es vorher war. Und der dritte Faktor ist, es sind Upgrades erschienen oder Updates, Firmware-Updates für die Portal. Und woran es jetzt genau lag, ich hätte jetzt diese Updates im Verdacht, mittlerweile funktioniert es deutlich besser, sodass ich eher auch nachvollziehen kann, die Leute, die da sagen, die sind damit voll happy. Und das Ding scheint ja auch nach wie vor echt ein großer Erfolg zu sein. Es ist ja ständig ausverkauft, das Teil, obwohl es nicht super günstig ist. Aber jetzt, wo es funktioniert, ich habe mich schon manchmal auch damit ertappt, obwohl es keinen logisch-rationalen Grund dafür gab, dass ich mir gedacht habe, ach komm, jetzt mal auf der Couch sitzen und mit diesem wirklich sehr gut in der Hand liegenden Ding einfach darauf PS5-Spiele zu spielen. Wenn es funktioniert, was es jetzt bei mir deutlich besser macht, ist es schon cool. Ich weiß nicht, habt ihr mittlerweile das Ding mal ausprobiert oder habt ihr überhaupt ein Interesse oder einen Bedarf an so einem Device?
Bei mir steht immer noch das Steam Deck auf einer Liste als nächste große Anschaffung. Das ist dann doch eher was, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung so. Ne?
Gut, es ist halt ein reines Streaming-Device. Ne? Es
ja,
hat
gut,
ja keine Hardware, auf der selber die Spiele laufen.
Dann bräuchte ich ja noch eine PlayStation dafür. Das wird dann nichts.
Also ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich keinen Einzug finden. Ich kann es mir halt vorstellen, für wenn man ein Pärchen ist und dann möchte der eine Partner Fernsehen gucken, der andere will eigentlich PlayStation spielen, dann sind dann die Momente, wo es zum Einsatz käme. Aber das ist, glaube ich, so gering, dass ich dafür kein Geld ausgeben würde. So grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz nett so. Ich kann das schon verstehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei dir auch daher kommt, dass du dich immer mehr dran gewöhnst oder mehr Vorzüge findest, weil du halt auch immer mehr Steam Deck spielst und sich das dann wahrscheinlich einfach vertrauter anfühlt, würde ich mal behaupten. Ja, aber sowas gerade wie, wir haben jetzt auch im Trailer, war ja auch wieder God of War und sowas, weil PlayStation, wenn ich die anschmeiße, dann ja eigentlich für die großen, schönen AAA-Spiele irgendwie ist jetzt nicht die Indie-Plattform. Und das dann auf den kleinen Dingern Weiß ich nicht.
Ja, also Bildschirm ist schon relativ groß und die Auflösung ist halt auch hoch, also höher auch als beim okay. Steam Deck. Ich habe ein Spiel drauf gespielt, was jetzt im Januar noch erscheinen wird, nämlich Last of Us Part 2 Remastered für die PS5. Ja. Ich habe das bewusst heute hier noch ausgeklammert für die Sendung, weil das Embargo fällt erst kurz vor Launch. Der Launch ist am 19., das Embargo fällt am 16. Wir werden das hier in 2 Wochen nochmal im Game Talk ausführlicher dann besprechen. Aber das war so ein Spiel, was mir die PlayStation Portal jetzt gerade versüßt hat. Und vielleicht fragt ihr da draußen euch generell jetzt auch, warum macht ihr denn erste Game Talk-Sendung 2024 und macht keinen Ausblick auf das Spielejahr, weil es kommen ja wieder eine Menge Spiele raus. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier am Donnerstag und auch kommende Woche Donnerstag 2 lange Shows haben werden, wo eine Menge Menschen zusammenkommen und wir haben Dutzende an Spielen rausgesucht, die in diesem Jahr erscheinen und vielleicht gucken wir auch auf 2, 3, die erst danach erscheinen, weil man möchte ja auch irgendwie nochmal über GTA wahrscheinlich sprechen. Also das sind dann quasi unsere Vorschauen auf das Spielejahr 2024, diesen Donnerstagabend und kommenden Donnerstagabend. Und da werdet ihr auch alles sehen, was noch so kommt. Nichtsdestotrotz, diesen Monat steht schon eine Menge an. Ich sagte eben, Last of Us Part 2 Remastered, das neue Prince of Persia kommt, es kommt neues Like a Dragon, es kommt Tekken 8 raus, es kommt das Another Code Remake für die Switch, was Gregor, ich glaube, ich im Dezember hier schon anhand der Demo einmal vorgestellt hatte. Und ja, jetzt haben wir unsere große, große Liste, die wir hatten an Themen für heute abgearbeitet. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart und so viel beigesteuert habt, weil ich hatte ja wirklich eher so ein bisschen ältere Spiele, die ja schon besprochen wurden. Aber ihr habt eine Menge coole Themen mitgebracht. Seid ihr am Donnerstag mit in der Sendung auch in der Jahresvorschau?
Ich habe andere Sachen zu tun.
Gut, nächste Woche auch nicht?
Ich glaube nicht, nee.
Schade, aber dann ist es ja schön, dass ihr hier so viele Themen heute unterbringen konntet. Ihr da draußen schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, auch was ihr euch wünscht vom Game Talk in 2024, was wir vielleicht anders, schöner, besser machen können. Und ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.